Sehr gut, vielen Dank. Gut, dann beginnen wir jetzt. Herzlich willkommen zum Grillen für die AV NRW. Wir beginnen mit der Vorstellungsrunde. 10 Minuten pro Kandidat. Torso beginnt.
Einen wunderschönen guten Abend. Erstmal vielen Dank, Caro, dass du das hier übernimmst. Ist hier nicht selbstverständlich aktuell, dass Piraten noch so viel Arbeit tun. Ja, ich bin Thorsten Sommer, bin zurzeit für euch im Landtag NRW, Teil der Landtagsfraktion. Mein Hauptarbeitsgebiet ist Arbeit, also Arbeitspolitik. Das Markt, was bei vielen anderen da drin steht, fehlt bei uns nicht ohne Grund. Ich sehe Arbeitspolitik auch jenseits von Nachfrage und Angebot. Aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Dann natürlich Kommunalpolitik. Ich habe viele Kommunalvernetzungstreffen gemacht, um die Fraktion mit den Kommunalpiraten, also die Landtagsfraktion mit den Kommunalpiraten zu vernetzen, um den Informationsaustausch zu fördern. Und ich durfte in der Verfassungskommission des Landtags Nordrhein-Westfalen arbeiten, was mich tatsächlich sehr, sehr stolz gemacht hat, das tun zu dürfen. Dazu mache ich noch den Hauptausschuss. Das sind so Kleinigkeiten wie Staatsverträge und Bundesangelegenheiten. Immer wieder neu, immer wieder spannend. Staatsverträge kommen meistens sehr kurzfristig, weil die halt nicht öffentlich verhandelt werden zwischen den einzelnen Ländern und dem Bund, sondern ganz gerne alleine in der Exekutive. Das heißt, dann kommen mal plötzlich 345 Seiten und in 3 Tagen reden wir dann darüber. Und ja, wir können dann nur noch Nein oder Ja sagen. Verbesserungen gibt es nicht mehr. Läuft so ähnlich wie diese lustigen Freihandelsabkommen. Und genauso scheiße sind dann auch die Ergebnisse. Außerhalb der Landtagsfraktion habe ich für die Partei sehr viel früher in Werbemitteln und Organisationen gearbeitet. Ihr habt alle schon unter einem Infostand-Pavillon gestanden, der mindestens einmal durch meine Hände gegangen ist. Wobei der Pavillon war weniger das Problem. Diese Gewichte, die da mitgeliefert worden sind, die tun mir immer noch im Rücken weh. Dazu natürlich noch diverse ja, Versammlungsleitungen auf Kreisparteitagen, Kreismitgliederversammlungen, Aufstellungsversammlungen und natürlich Landesparteitagen. So, das soll es erstmal für mich gewesen sein, sonst schlafen gleich alle. Vielen Dank.
Dankeschön. Ich werde gerade darauf hingewiesen, dass ich mich offenbar missverständlich ausgedrückt habe. Es sind 3 Minuten Vorstellungszeit pro Kandidat. Also Truso hat sie auch nicht ausgereizt.
Nee, hatte ich auch noch im Hinterkopf so. Also 10 Minuten waren Spaß.
Okay. Wolf, du bist dran.
Ja, schönen guten Abend, Wolf hier. Also ich erzähle vielleicht ein bisschen was zum Background. Ich bin selbstständig, bin Unternehmensberater, helfe Unternehmern und Gründern dazu, Geld zu bekommen für ihre Vorhaben oder berate kleine mittelständische Betriebe bei Betriebserweiterungen oder ähnlichen Sachen. Ich mache auch Controlling für fortgeführte Unternehmen für einen Insolvenzverwalter, also darauf achten, dass das Geld zusammen bleibt, und habe privat relativ früh damit begonnen, IT-Projekte wie zum Beispiel die Digitalisierung der 100. Olympischen Spiele in Atlanta oder die Entwicklung DSP-basierter Betriebssysteme zu begleiten, die man dann in Synthesizern, Kreuzschienen oder Fahrzeug- und Konferenztechnik einsetzen kann. Politisch bin ich relativ früh allgemein aktiv gewesen, nie in einer Partei, aber Kriegsdienst verweigert, Demos mitgemacht, im Stollwerk mitbesetzt und aktuell nach vielen Umwegen bei den Piraten gelandet, weil es irgendwo seltsam war, dass es eine Partei ohne Aussage geben sollte, die aber die größte Übereinstimmung in diesen Wahl-o-maten mit mir hatte oder umgekehrt. Bin da im um es Nomen. Ich beschäftige mich ja so schon mit Finanzen und nein, ich habe davon noch nicht genug. Ich bin Schatzmeister im Rhein-Sieg-Kreis beim Pico NRW und bin seit knapp 2 Jahren im Rat der Stadt Troisdorf, Stadtverordneter, dort Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, arbeite mit im Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung, arbeite der Fraktion im Bereich Kommunalfinanzen zu und bin natürlich auch ansonsten weiterhin auf Demos zu finden und auf Infoständen, auf KPTs, auf LPTs und mache halt alles Mögliche rund um die Partei und das ausdauernd. Gerne. Ja, das war es erstmal soweit zu mir.
Dankeschön, Stefan Fricke. Ist gar nicht da.
Wer jetzt?
Stefan Fricke.
Okay, das bin ich, ja. Gut, dann fange ich mal an. Also ich bin Stefan Fricke. Ich habe jetzt diese Legislaturperiode schon im Landtag gesessen. Ich komme auch, wie so viele Piraten, aus dem IT-Bereich, war aber zwischenzeitlich dann auch mal auf Hartz IV und habe da also auch schon Erfahrung gesammelt. Jetzt sitze ich im Landtag. Ich habe da von Anfang an Bauverkehr mitgemacht, war in der Anfangsphase der Legislatur auch im Europaausschuss mit, jetzt bin ich im Sportausschuss. In der Partei habe ich kein formales Amt belegt, also auch kein informelles wie Beauftragter oder ähnliches. Ich habe mich aber immer an den Wahlkämpfen beteiligt, vor allem auch in Köln, wo ich herkomme. Ja, und ich hoffe, wir kommen wieder in den Landtag und wir können dann unsere jetzt gemachten Erfahrungen nutzen, um wirklich mal dort ein wenig aufzuräumen und zu zeigen, dass wir vielleicht die bessere Opposition sind als eine selbsternannte Partei, die ich hier gar nicht nennen möchte. Oder es gibt da ja noch eine andere Partei, die aus dem Landtag herausgewählt wurde, die aber eigentlich nur aus Querfrontlern und Sektierern besteht. Und ansonsten hoffe ich, dass ich meine Arbeit fortsetzen kann. Ich bin aber durchaus auch bereit, wenn die Fraktion das möchte, einen anderen Ausschuss zu übernehmen. Ja, das war es dann erstmal von mir.
Danke, Stefan. Und der nächste Stefan.
Ja, schönen guten Abend nochmal. Stefan Borkrewe, 40 Jahre alt. Vom Beruf bin ich Softwareentwickler und Admin. Derzeit pausiere ich. Allerdings politisch interessiert war ich schon immer, weil ich in einer politischen Familie aufgewachsen bin. Mein Vater war Politiker, aber es gab nie eine Partei, zu der ich mich ausreichend zugehörig gefühlt habe, was die Inhalte anging. Und so mich einfach so für Politik interessiert, habe zum Beispiel während des Studiums mitgemacht, als es gegen die Studiengebühren, also ich habe Informatik und Biologie in Dortmund studiert. Ich war bei den Freiheit statt Angst Demos in Berlin mit dabei, ziemlich seit Anfang an. Ich habe auch verfolgt, als die Piratenpartei gegründet wurde und bin dann eingetreten, als die Zensursula-Debatte war, wie viele von uns. Habe dann aber eher wenig aktiv in der Partei gemacht. Richtig viel mache ich seit der Snowden-Debatte, gedacht habe, mein Gott, das ist ja alles noch viel schlimmer als befürchtet mit der Überwachung, und wenn du jetzt nichts machst, dann kannst du dir selbst nicht mehr in den Spiegel schauen. Ja, und seitdem bin ich in meinem VKV Ennepe-Ruhr-Kreis recht aktiv, habe Krypto-Partys durchgeführt, habe eine Lesung gemacht über Edward Snowden, war Büropirat und so weiter, Infostände. Seit 2014 sitze ich im Rat der Stadt Witten. Wir haben da eine Fraktion in Witten, glücklicherweise eine reine Piratenfraktion. Wir nutzen die Fraktionsrechte ausgiebig. Dann 2015 war ich Bürgermeisterkandidat, habe das beste Wahlergebnis für die Piraten in NRW eingeholt mit einem ganz tollen Wahlkampfteam. Konnte ich dann 10,5% holen. Das war auch schon zu Zeiten, als die Piraten nur 1-2% geschafft haben. Ich denke, das hat viel damit zu tun, einerseits, dass ich ein Team hatte und dass mir auch Teamarbeit sehr wichtig ist, aber andererseits auch daran, dass ich meine, die wichtigste Eigenschaft eines Politikers ist es, um Erfolg zu haben, dass er ein guter Netzwerker ist, und ich halt schaue, dass ich in Witten mit den wichtigen Leuten Kontakt habe und auch mit anderen Parteien zusammenarbeite, in anderen Listen mitarbeite. Ich arbeite zum Beispiel mit im Wittener Bündnis gegen TTIP, CETA, TISA. Oder wir haben ein Bündnis gegen Rechts gegründet, beziehungsweise das hieß ursprünglich Witten gegen Verschwörungswahn, weil das gegen so einen Kongress von Verschwörungstheoretikern war in Witten. Inzwischen ist das allgemein ein Bündnis gegen Rechts. Ich habe Demos mit organisiert oder sogar angemeldet in Witten, auch mit anderen Mitstreitern aus anderen Parteien gemeinsam. Ich bin auch sachkundiger Bürger im Kreistag für die Fraktion. Ah, okay, dann komme ich zum Schluss.
Dankeschön. Grumpy.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Marc Oliak. Falsch. Hi, ich bin der Grumpy. Ich bin seit 2009 bei den Piraten. Der Maltes hat mich da mehr oder weniger am Straßenstand, bei einem Infostand in der Düsseldorfer Innenstadt mal 2009 mit an Bord geholt. Ich sitze im Landtag momentan. Ich werde da bis zur Wahl auch weiterhin drin sitzen. Ich bin momentan der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion. Das ist für viele nicht ganz eindeutig, was die Aufgaben sind. Das ist tatsächlich sehr mannigfaltig. Ich biete auch immer wieder gerne, auch noch zukünftig an, lokal aufzuschlagen und das mal so ein bisschen zu erzählen, was es da alles gibt. Hauptsächlich an Ausschusstätigkeit komme ich aufgrund der Geschäftsführungstätigkeit nur dazu, den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Nummer 1 zu den Bau- und Liegenschaftsbetrieben in NRW hauptsächlich zu betreuen. War davor sehr, sehr gerne im Europa- und eine Weltausschuss, war davor auch jahrelang und sehr aktiv im Petitionsausschuss für die Belange der Bürgerinnen und Bürger. Viele Leute fragen mich auch, sag mal, wo bist du eigentlich so noch Mitglied? Und ich habe den Freifunk Rheinland unter anderem auch mit Maltes gegründet. Ich bin Mitglied im Chaosdorf beim Fellowship der FSFE. Das heißt also, freie Software, freie Netze, freie Standards sind definitiv etwas, was ich lebe. Wer mich bei Twitter oder Facebook sucht, wird dies vergeblich tun. Ich bin in einer GNU-Social-Netzwerkblase namens Quitter. Und wer mich direkt erreichen will, sowas wie WhatsApp kenne ich auch nicht. Ich benutze gutes altes Jabber. Ich komme ursprünglich aus der geliebten Welt der Lüge, der Werbung. War parteipolitisch vorher nie aktiv, sondern habe, ihr habt alle auch schon mal die Wahlprogramme von uns in der Hand gehabt, 2010, 2012. Sowas lief alles immer über meinen Tisch und wird es auch weiterhin.
Dankeschön. Lukas. Lukas, du warst gerade nicht da gewesen, du hast es 3 Minuten Zeit, dich vorzustellen. Danach beginnen wir mit den Fragen. Maltes? Hört ihr mich noch?
Wie viel Zeit habe ich noch?
Nein.
Ich habe deinen Timer gerade zurückgesetzt. Hört ihr mich noch?
Ja, wir hören dich. Lass doch den Bess. Haben wir noch jemanden, der sich noch nicht vorgestellt hat? Nee, noch nicht. Nein. Schade.
Ich finde es etwas ungünstig, jetzt mit den Fragen anzufangen, wenn er keine Chance hat, sich vorzustellen.
Kann man mich hören?
Ah, hallo Lukas, du darfst dich gleich vorstellen. Du
hast
3 Minuten Zeit.
So, ich habe 3 Minuten Zeit. Ich habe keinen Timer mitlaufen, aber ich versuche es trotzdem mal. Also man kann mich gut hören, meine WLAN-Verbindung ist irgendwie wackelig, ich bin zu Hause vollgeschwitzt, aber ist egal, meine Zeit läuft. Also, mein Name ist Maltes oder Lukas Lammler. Ich bin Pirat und einer der 20 Piraten jetzt im Landtag NRW. Ich bin seit Anfang 2009 offiziell Parteimitglied, wobei ich schon irgendwie 2008 so in die Piratenkreise dazu kam, über den Umweg des Chaos Computer Club und des Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung. Das ist so mein Background und das mündete dann halt in der Piratenpartei, vor allem halt auch mehr oder weniger im Aufbau des Landesverbandes NRW der Piratenpartei. Ich bin viel durch die Gegend gefahren, habe Stammtische initiiert, habe die ersten Infostände angemeldet, wo ich den einen oder anderen von euch schon mal irgendwann getroffen habe. Das ist ganz witzig. Und habe den ganzen Wachstum der Piratenpartei natürlich so mitbekommen und leider jetzt halt auch den Abwärtstrend. Aber gut, Kopf hoch und weiterkämpfen, das ist so meine Devise. Wir wussten ja alle, es wird nicht einfach. Ich hatte bisher innerhalb der Partei keine wirklichen Ämter, sprich ich war nicht Vorstand oder sonst irgendetwas. Die erste und gleichzeitig richtig krasse Aufgabe, die ich mal hatte, war die Koordination des Wahlkampfes zur Landtagswahl 2012 in NRW, denn ich war der NRW-Wahlkampfkoordinator, habe da quasi, bei mir liefen da die ganzen Fäden zusammen, und das war, kann man so sagen, ganz erfolgreich. Daneben war ich auch auf der Landesliste und habe es auch in den Landtag geschafft und bin ja seit 2012 bin ich einer der 20 Piraten im Landtag NRW. Was habe ich im Landtag gemacht? Ich habe mal versucht, so ein bisschen so ein paar meiner persönlichen Highlights irgendwie zu isolieren. Passt ja auch nicht alles in 3 Minuten. Da wäre zum einen unsere durchaus erfolgreiche Freifunkkampagne beziehungsweise die Bemühungen dazu. Da haben wir haben Freifunk, kann man sagen, ins Parlament getragen. Wir haben es den anderen Parteien und Fraktionen schmackhaft gemacht. Wir konnten sie dazu überreden, ist auch gut zu finden, und davon hat die Freifunklandschaft in NRW, aber auch über NRW hinaus eindeutig profitiert. Es gab für inzwischen 3 Anträge, die eigentlich alle auf verschiedene Art und Weisen Erfolg hatten, denn unsere Forderung, was Freifunk angeht, sei es eben die Förderung von Freifunkvereinen, die Anerkennung der Gemeinnützigkeit oder das Ausstatten von Flüchtlingsunterkünften mit Freifunk bzw. mit WLAN, alle fruchteten und alle hatten Erfolg. Was habe ich noch gemacht? Ich glaube, einige verbinden mich mit meinem alter Ego, dem Hanfpiraten. Bitte?
Redezeit.
Bist du vorbei?
Ja.
Ach du Scheiße, okay. Cannabis, Graspirin, Snowden Art. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich.
Und das werden sie tun. Liebe Zuhörende, jetzt seid ihr dran. Ihr könnt euch ans Saarmikrofon begeben. Ich werde versuchen, eine gewisse Reihenfolge einzuhalten. Heute hat sich meine Ansicht nicht eingefroren. Ich hoffe, das bleibt so. Und ich rufe euch dann auf. Und ihr könnt Fragen stellen an einzelne Kandidaten oder an alle. Bestenfalls.
Hallo, gestern bin ich eingeschlafen, heute bin ich wieder da. Ich habe eine konkrete Frage an den Maltis. Maltis, du hast eben betont oder erwähnt, dass du der Hanfpirat bist. Mich würde ganz gerne interessieren, wie oft warst du in der AG Drogen- und Suchtpolitik und inwieweit hast du mit der AG Drogen- und Suchtpolitik zusammengearbeitet? Danke.
Ja, bestenfalls. Ich hoffe, du schläfst nicht ein. Ich habe die Termine der Anti-Drogen-Politik, ich sage jetzt mal, unregelmäßig wahrgenommen. Ich habe versucht, da zu sein, wenn es ging. Das war eher weniger, oder ich konnte häufiger nicht, als dass ich konnte, aber ich habe versucht, immer in Kontakt zu halten. Ich habe genauso versucht, Kontakt zu halten, beziehungsweise Informationsfluss herzustellen, indem ich halt auch relevante Informationen an die Mailingliste der AG Drogenpolitik weitergeschickt habe, dort auch aber aktiv mitgelesen habe, was da passiert, und und ja, inwieweit habe ich dort mitgearbeitet? Also ich bin zum Beispiel jetzt auf dem letzten programmatischen Parteitag eingesprungen, als eben keiner aus der AG konnte, dort die Ausarbeitung der Wahlprogrammvorschläge für das NRW-Wahlprogramm 2017 vorzustellen. So war ich glaube, das war in Soest, bin ich halt auf die Bühne gegangen und habe dann eben die Ergebnisse der AG dort vorgestellt. Das habe ich scheinbar ganz okay gemacht, denn die Anträge wurden alle angenommen. Ich hoffe, deine Fragen sind soweit beantwortet. Ansonsten kannst du gerne noch Rückfragen halten.
Ich habe immer nicht verstanden, wie oft du in der Sitzung AG Drogen- und Suchtpolitik warst. Nach meinem Verständnis oder meines Wissens nach warst du da in 1,5 Jahren 4-mal. Und die Sitzung findet wöchentlich statt.
Okay, ich habe kein Buch darüber geführt, wie häufig ich da war, wie häufig ich nicht da war. Ich sagte, meine Anwesenheit dort war also nicht so stark, wie ich es mir gewünscht hätte, einfach nur weil es zeitlich durchaus schwierig war. Denn es waren ja auch durchaus Termine, die dann am Sonntagabend stattgefunden haben. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, häufiger da sein zu können. Terminlich passt es häufig nicht. Und mir ist durchaus bewusst, dass man sich gerne mehr und häufiger meine Anwesenheit dort gewünscht hätte.
Weitere Fragen aus dem Publikum? Wenn das nicht der Fall ist, werde ich mal in das Fragenpad reingucken und werde eine Frage raussuchen an alle Stellen. Jetzt sehe ich hier, dass mittlerweile fast alle Fragen wahrscheinlich ins Kandidatenportal eingetragen worden sind. Zumindest interpretiere ich, das ist bereits eingestellt so.
Ich hätte gerne eine Nachfrage. Ach, Lukas, du formulierst das jetzt gerade so, dass man sich gewünscht hätte, dass du dort öfter aufgetaucht wärst. Das hört sich so an, als wenn du sozusagen da gar nicht so gerne hingehst und nicht das dein Interesse ist, mit diesen Menschen zu kommunizieren, sondern sie sozusagen dann ein bisschen von deiner Anwesenheit beglückt werden, aber es nicht dein Interesse ist. Und das wunderte mich jetzt gerade bei der Aussage, die du gemacht hast.
Also ich finde das in deinem Subton schon, das klingt ein bisschen nach Unterstellung. Und ich frage mich, wie du dazu kommst, sowas zu behaupten. Das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Also ich habe auch versucht, Termine außerhalb eben für dieses Thema wahrzunehmen, sei es Hanfberaten, sei es Global Marihuana Mars. Ich habe Termine, die ich nicht selber wahrnehmen konnte, auch bestenfalls oder an andere Mitglieder der AG oder an die AG selbst weitergespiegelt. Also mehr ging halt tatsächlich nicht. Das Thema Drogen- und Suchtpolitik war halt auch nicht mein einziges Thema, welches ich hatte. Das ist mir eigentlich so zugeflogen innerhalb der Fraktion, weil es keine andere Person gab, die das nehmen konnte. Ich war eigentlich ganz gut ausgelastet. Im Landtag bin ich Sprecher und Obmann im Bereich der Kultur und Medien. Ich bin Sprecher für Netzpolitik. Ich bin Sprecher für Sportpolitik, auch dort im Sportausschuss. Also ich habe echt einen Haufen Ausschüsse, viele thematische Felder. Eigentlich viel zu viele für eine Person und ich hatte das Gefühl, ich habe mein Bestmögliches gegeben. Wenn es nicht reicht, dann ist das halt so, dann muss ich die Kritik annehmen und dann schauen, wie man das in der nächsten Legislaturperiode macht. Wobei ich auch sagen muss, Kritik offen wurde aus der AG der Drogenpolitik nie so wirklich an mich herangetragen, was ich dann natürlich sehr schade finde, dass es jetzt offensichtlich hier in dieser Kandidatenbefragung geschieht. So nehme ich es zumindest wahr.
Weitere Fragen?
Ich glaube, ich wäre der Nächste. Ich weiß aber nicht.
Ja, das ist richtig, stimmt.
Okay, ich habe zwei Fragen an alle Kandidaten. Und zwar hätte ich ganz gerne gewusst, wie ihr zur Basisdemokratie steht, beziehungsweise das im Verhältnis zum Delegiertensystem setzt. Und die zweite Frage ist, ich meine, wir sind uns alle darüber einig, dass wir im Moment in den Charts ziemlich tief sitzen, obwohl 4 Jahre NRW-Landtag passiert ist. Wie wollt ihr neue Wähler gewinnen? Oder alte.
Toso, du darfst anfangen.
Gut, fangen wir an mit Basisdemokratie. Ich habe an der Stelle immer das Bedürfnis, dass wir mehr Basisdemokratie in unser parlamentarisches System einbringen. Das habe ich mit Anträgen im Landtag auch sehr unterstrichen. Allerdings ist das Pendel da noch nicht weit genug für. Aktuell schlägt es eher zurück in Richtung mehr Hierarchien. Durchsetzbar war davon wenig bis gar nichts. Interessanterweise haben das auch die Grünen und die FDP regelmäßig geblockt, auch in der Verfassungskommission, auch im Kommunalausschuss. Das war sehr, sehr ärgerlich. Außer uns trägt dieses Thema niemand in die Parlamente. Wir müssen das weiter tun. Was das Basisdemokratie-Ding innerhalb der Partei angeht, muss ich sagen, dass mir das eigentlich ganz gut gefällt, was wir da bis jetzt haben. Allerdings würde ich das gerne ausweiten, so dass wir auch wirklich möglichst vielen Menschen in dieser Basis ermöglichen, ständig an Parteitagsbeschlüssen mitzuwirken. Aktuell ist es ja so, dass diejenigen, die Zeit haben und Geld haben zu reisen, nur an den LPTs teilnehmen können. Das müsste man eigentlich weiter ausbauen. Aber entweder man macht Parlamentarismus, dann macht man bitte das, oder man arbeitet in der Partei, dann macht man das. Beides zusammen ist für eine kleine Fraktion schlichtweg unmöglich, oder jemand, der in einer kleinen Fraktion arbeitet. Der zweite Punkt war, Bürger neu begeistern. Ja, vor der Aufgabe stehen wir als Gesamtpartei. Eine Patentlösung habe ich dafür nicht. Wir diskutieren da vieles, wir machen auch schon Konzeptarbeit dafür. Wir haben hier, was das Kommunale oder das Regionale angeht, schon ein paar Ideen, wie man, wen man vor allen Dingen anspricht, wie man die Menschen anspricht. Wir möchten wieder mit mehr Humor arbeiten, mit mehr schelmisch sein, quasi auch ein wenig, auch ein bisschen drüber lachen können. Und aber es sind bis jetzt erste Ansätze. Mal schauen, wie wir das noch weiter umsetzen. Wir haben auf jeden Fall noch viel vor uns. Im Moment hätte ich gerne das mit Paki auch abgesprochen, dass der erstmal ein bisschen gepusht wird und gerade so ein bisschen das Gesicht der Partei wird, nach vorne geht und auch mal sich in diese ganzen, für mich nicht so schön, aber das muss Paki dann ja auch machen, in diese ganzen Politik-Talk-Runden sich reinsetzt und aktiv wieder Piraten nach vorne kommuniziert.
Wolf.
Ja, danke schön. Ich probiere es mal so rum. Also die Basisdemokratie war einer der Punkte, die mich an den Piraten von Anfang an fasziniert haben. Der Punkt ist, die Umsetzung ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Im kommunalen Bereich kann man hingehen, trifft sich regelmäßig, spricht Fragen durch, die aus der Ratsarbeit kommen oder über den Kreisverband beantwortet werden könnten, stimmt sich dort ab und setzt dann eine gemeinsam abgestimmte Lösung um. Im Rat selbst geht es nicht, wenn es irgendwo, Fragestellungen gibt, die sich aus einer Ausschusssitzung heraus ergeben. Dann kann man nicht unbedingt erstmal eine Vollversammlung einrufen, um die zu beantworten. Und wenn ich wiederum in größere Ebenen schaue, wie zum Beispiel bei LPTs, dann halte ich die für alles nicht für basisdemokratisch, weil das ist das, was der Toso schon gerade ansprach. Es ist relativ elitär, der Zeit hat, der das Geld hat, dahin zu fahren, der bestimmt halt da und alle anderen sind außen vor. Da würde ich mir wünschen, dass wir parteiintern eine Fortentwicklung des Liquid Feedback oder andere Möglichkeiten zu umfassenderen Entscheidungen zu kommen, stärker forcieren würden. Wie wieder Punkte holen, ist eine Strategiefrage. Wir haben momentan eine relativ geringe Akzeptanz. Das liegt daran, dass wir zum einen nicht damit verknüpft würden, dass wir ein Protestpotenzial hätten, wobei ich immer noch denke, dass wir aktuell die einzige Partei sind, die tatsächlich Protestthemen in die Parlamente tragen und die auch konstruktiv vertreten. Das zweite ist, wir sind nicht in dem Maße erfolgreich, unsere Themen auch als eigene Themen durchzubringen, weil wir sagen, das ist ja alles toll, wenn die anderen das übernehmen, ist das schon gut. Davon halte ich nichts. Wir sind die erfolgreichste Partei der letzten 10 Jahre, wenn es darum geht, Themen zu setzen, Impulse für die Politik zu geben. Es gibt so ungeheuer viele Themen, die die anderen Parteien sich angezogen haben und wir sollten aufhören, sozusagen die Talente Schmiede für andere zu sein zu wollen, aber das nicht öffentlich bekannt zu machen. Das wird ein Punkt sein, den man über soziale Medien, über öffentlichkeitswirksame Aktionen, Infostände beheben muss. Viel Zeit haben wir nicht, muss relativ konzertiert und auf wenige Themen bezogen vorangetrieben werden und das von Fraktionen, Landesverband und allen anderen Gliederungen möglichst gut unterstützt.
Stefan Frickehöhe.
Ja, ich stimme insofern meinen Vorrednern zu. Wir müssen parteiintern wegkommen davon, dass wirklich die Leute mit Reiseprivilegien das Sagen haben. Andererseits kann die Lösung aber auch nicht diejenige sein, dass man die Macht von 300 Leuten mit Reiseprivilegien auf 30 Leute mit viel Zeit verschiebt, was sich ja im Liquid Feedback so eingestellt hat. Deswegen müssen wir eigentlich weitere Alternativen entwickeln. Also ich denke zum Beispiel weiter das Modell Präferenzdelegation statt Kettendelegation oder ähnliches. Aber da dies wiederum Zeit kostet und wir eigentlich schneller sein müssten, sollten wir eigentlich erst einmal ein Modell ohne Delegation umsetzen. Also jeder hat seine Stimmen, darf sie abgeben oder darf es bleiben lassen, aber kann sie nicht delegieren. Und alles Weitere müssten wir weiter testen, müssten wir systematischer testen, wie wir es damals mit Liquid Feedback gemacht haben. Also es gab zum Beispiel keine wirklich vernünftige Evaluation, obwohl es 3 Jahre gelaufen ist. Und dann kam ja von bestimmten, und dann wurde ja von bestimmten interessierten Kreisen, nämlich eben denjenigen, die in diesem Testsystem zu Superdelegierten wurden, ja da Druck aufgebaut. Also da gab es dann ja einen richtigen Machtkampf. Ich würde sogar sagen Putschversuch. Ja, und im Parlament, da ist man ja auf Mitwirkung anderer angewiesen. Da sehe ich nach den derzeitigen Umfragen, selbst wenn wir von den anderen noch mal ein bisschen was abknapsen und über 5% kommen, sehe ich da keine Mehrheiten. Also da müsste es wirklich wahrscheinlich so laufen, Piraten, absolute Mehrheit. Und dann können wir auch Dinge umsetzen. Tja, vielleicht sollten wir dafür kämpfen.
Stefan Bockrefe.
Ja, erstmal zur Frage der Basisdemokratie. Ich denke, die Basisdemokratie ist sehr wichtig für die Piratenpartei innerhalb der Partei. Das ist ein Verkaufsargument für uns auch, dass man so leicht bei uns mitmachen kann und dann direkt auch auf Parteitagen genauso viel zu sagen hat wie ein Parteipromi. Das haben ja auch öfter schon Mitglieder gesagt, sie davon so ein bisschen beeindruckt sind. Dann habe ich es auch bei uns in der Fraktionsversammlung, in der Ratsfraktion so gemacht, dass ich einen Antrag eingebracht habe, dass unsere Satzung so geändert wird, dass die sachkundigen Bürger genauso viel Stimmrecht haben wie die Ratsmitglieder. Auch da so ein bisschen Basisdemokratie. Allerdings muss ich sagen, dass natürlich auch Delegation Vorteile hat, wenn es um bestimmte Fachthemen geht. Eigentlich hatten wir da mit Liquid Feedback so das Ei des Kolumbus einigermaßen gefunden, nur war das halt viel zu kompliziert und aufwendig zu bedienen, sodass da meiner Meinung nach zu wenig Leute Zeit rein investiert haben. Aber eigentlich fand ich diese Art der themenbezogenen Delegation, die dort möglich war, sehr gut und wünsche mir, dass wir das irgendwann nochmal in einer schöneren, leichter zu bedienenden Form vielleicht bekommen. Ja, wie neue Wähler gewinnen? Erstmal glaube ich, dass wir da Aufbauarbeit von den Kommunen aus machen müssen, dass die Piraten vor Ort einerseits in den Untergliederungen, andererseits in den Räten für die Bürger da sein müssen, dass man da quasi so ein bisschen als Kümmerer vielleicht auch bekannt wird in den Kommunen, dass man für die Leute da ist und so Vertrauen gewinnt und auch bei seiner Linie bleibt, um halt Vertrauen zu gewinnen. Das gilt natürlich auch auf anderen Ebenen, weil ich denke, so mit der aktuellen Situation der Partei macht es Sinn, das vom Kommunalen auszumachen. So, das ist so das Langfristige, was vielleicht auch über die Landtagswahl hinausgeht. Ansonsten reicht es im Moment nicht, dass wir ein tolles Programm, tolle Themen haben, weil viele Leute uns einfach nicht mehr zuhören. Ja, man kann denen die tollsten Inhalte erzählen, aber die denken sich dann irgendwie, ach ja, lass sie mal erzählen, die sind ja eh bald weg vom Fenster, ne? Da höre ich jetzt gar nicht mehr so richtig zu. Und da müssen wir, glaube ich, mit aufsehenerregenden Aktionen wieder für Relevanz sorgen, ja, dass die Leute wieder hingucken. Allerdings, die Aktionen müssen natürlich immer eine politische Botschaft haben, damit wir dann über diese aufsehenerregenden Aktionen dann halt auch unsere Politik transportieren und positiv auffallen.
Grumpy.
Ja, vorweg kurz eine Anmerkung zu gerade eben. Ich wollte für Maltes, damit ihr ihm nicht noch mehr Zeit klaut, ganz kurz sagen, dass Maltes obendrein mehr oder weniger alleine noch die Enquete Handwerk stemmt. Demzufolge nach er auch wirklich zeitlich ganz massiv in ganz vielen anderen Bereichen mit eingebunden ist. Von daher war ich über diese Fragen und die Rückfragen auch selber persönlich sehr irritiert. Zur Basisdemokratie. Das ist ein sehr, sehr diffuser Sammelbegriff. Das wird jetzt einigen von euch nicht so richtig schmecken. Wenn wir tatsächlich eine richtige, echte interne Basisdemokratie hätten, wären wir alle direkt auch abwählbar. Das sind wir nicht. Wir leben momentan in einer repräsentativen Demokratie. Wir befinden uns in einem System Und dieses System, da kommen, diese Frage wurde ja zwischendurch auch schon gestellt, die Sache mit den Updates. Toso hat es schon auch sehr gut erklärt gerade eben. Es gibt bestimmte Verbesserungsmöglichkeiten, dass man eine Verbesserung, Quorenabsenkung, Bürgerentscheide, Volksbegehren beispielsweise halt auch noch versucht mit reinzubringen. Das scheitert momentan noch am Widerstand der anderen im Landtag. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was förderungswürdig ist und auch weiterhin verfolgt werden kann. Das Gleiche gilt halt für das Wahlalter ab 16, vielleicht noch tiefere Absenkungen. Das sind dann halt aber kleinere Details. Für die Verbesserungen der Demokratie in Nordrhein-Westfalen nach innen und nach außen. Parteiintern, auch ich bedauere tatsächlich aus der Praxiserfahrung von früher her, dass wir das Experiment Liquid Feedback nicht weiter momentan verfolgen oder verfolgt haben. Es immer wieder kleinere Versuche gibt, meistens dann aber letztlich, wie bei Piraten häufig der Fall, es an Tool-Diskussionen leider dann letztlich auch nochmal wieder scheitert. Weil oftmals, sobald es einzelnen Leuten irgendetwas nicht schmeckt, wird es boykottiert. Da müssen wir vor allen Dingen auch über den Landesverband nach innen uns nochmal stärker die demokratischen Grundsätze auch einer Partei, so wie ich uns sehe, wieder in Erinnerung rufen, die halt auch viel mit Konsens zu tun hat. Neue Wähler gewinnen klappt nicht nur, wenn wir uns mit NRW beschäftigen. Berlin ist gelaufen, ja, es war ein Schlag ins Gesicht. Die Woche davor, kaum jemand, alle reden immer von diesem schrecklichen Verlust in Berlin, kaum jemand erinnert sich an Niedersachsen-Kommunalwahlen, da haben wir tatsächlich mehr oder weniger die Sitze halten können. Es gab ein paar Verschiebungen, es gab ein paar Zugewinne, es gab ein paar Verluste. Das ist genau der Punkt. Stefan Borgriffer hat es gerade gesagt auch. Auf der kommunalen Ebene können wir Dinge erreichen und bewegen und uns auch bekannt machen. Und diesen Effekt können wir auch nehmen. Und denn bevor wir die NRW-Wahlen haben, müssen wir nämlich noch zusehen, dass wir über den Landesverband, über unseren Landesverband auch nochmal die anderen Landesverbände motivieren, damit wir nämlich, egal wie gut oder wie schlecht die Chancen sind, A, dem Saarland helfen, denn das sind die Nächsten, und danach kommt Schleswig-Holstein. Da gilt es nämlich vor allen Dingen mit gutem Beispiel voranzugehen für uns alle und dort nämlich erstmal neue Wähler zu gewinnen, und das ist auch nicht so wirklich gut formuliert, sondern halt auch neue Nichtwähler zu verhindern. Okay.
Maltes.
Okay, es ist schwierig, etwas zu sagen, was die Vorredner schon erwähnt oder zumindest angeschnitten hätten. Ich möchte es trotzdem versuchen. Ein Grund dafür, dass es die Piraten gibt, ist die Tatsache, dass einige der Gründerväter und Mütter der Partei schon sehr früh das Gefühl hatten, dass das Internet und die Vernetzung von den Individuen unserer Gesellschaft dazu führen wird, dass Demokratie und demokratische Mitbestimmungsprozesse reformiert werden. Das Internet macht es möglich, seit nicht erst langer Zeit tatsächlich unabhängig Raum und Zeit und Ort an einer demokratischen Willensbildung mitzumachen und Entscheidungen zu treffen. Und das ist eigentlich das Neue. Wir Piraten hatten auch die Möglichkeit, eine Partei in ihrer Struktur von Grund auf neu aufzubauen, eben an diese neuen Möglichkeiten anzupassen und nicht die neuen Möglichkeiten in etablierte, sehr starre und verkrustete Strukturen der Altparteien zu integrieren. Bis dahin lief alles gut. Wir haben auch den Menschen draußen versprochen, dass mit uns ein Demokratie-Update stattfinden wird. Wir haben damit Wahlkampf gemacht, wir haben damit an Infoständen geworben, wir haben das in Medien kommuniziert und alle waren begeistert, alle fanden das gut und spannend, dass da etwas Neues passiert. Und leider haben wir dieses Versprechen, was wir gemacht haben, bisher nicht eingelöst. Und ich denke, das ist ein Grund, wieso das Vertrauen in uns ein bisschen in Schwanken geriet. Der Grund dafür, wieso wir das noch nicht eingelöst haben, ich glaube, die sind vielfältig. Was Stefan Burggräfe sagte über Liquid Feedback als Plattform, denen stimme ich zu. Diese Plattform war sperrig, sie war hässlich, sie war nicht funktional, sie hat die Leute überfordert. Und was wir bräuchten, ist eine Plattform, die intuitiv, die gut ist, die auch gut aussieht, die tolle Funktionen hat. Leider ist es nicht einfach, so eine Plattform herzustellen, vor allem nicht mit rein ehrenamtlichen Kräften und auf ehrenamtlicher Basis. Wir Piraten hatten aber bis jetzt keine Möglichkeit, für sowas Geld auszugeben, bis heute nicht. Und ich denke, das ist halt ein Riesenproblem. Um solch eine Plattform zu schaffen, um diese Tools, diese Werkzeuge zu kreieren, die man eigentlich dazu bräuchte, unser Versprechen einzulösen, braucht man viel Geld. Geld, welches wir nicht haben. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und egal, wie jetzt auch die nächsten Wochen und Monate aussehen werden, egal, wie die nächsten Wahlen ausgehen werden, ich denke und ich bin fest davon überzeugt, wir müssen diesen Weg weitergehen. Wir müssen schauen, dass wir diese Versprechen einlösen, weil momentan sehe ich uns Piraten als einzigen Garant dazu, Demokratie neu zu erfinden bzw. zu erneuern und in das jetzige Jahrtausend zu heben, denn alles andere gibt es quasi schon. Denn diese, um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, direkte Demokratie oder repräsentative Demokratie, ich denke, wir brauchen halt Mischformen, weil ich glaube, wenn wir als Partei und als einzelne Parteimitglieder, die auch Verantwortung übernommen haben in kommunalen oder auf Landesebene, wir haben auch erfahren, dass Politik unglaublich kleinteilig und trocken und zäh und anstrengend sein kann und alle Menschen damit sofort zu belegen, zu belasten, das würde auch nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen Filtermöglichkeiten den einzelnen Menschen bieten, damit sie sich aussuchen können, welche Fachbereiche, in welchen Fachbereichen sie überhaupt mitbestimmen können. Und wie gesagt, dazu braucht es eine unglaublich gute Plattform, die auch stetig und kontinuierlich weiterentwickelt wird, an denen viele Menschen arbeiten, um sie besser zu machen. Und da bin ich momentan etwas ratlos, wie wir das schaffen, außer dass wir einen unerwartet großen Geldregen bekommen, der uns das möglich macht, das so umzusetzen. Der zweite Teil der Frage ist, wie wollen wir neue Wähler gewinnen? Da bin ich heute noch ein bisschen ins Grübeln gekommen, nachdem ich in Wuppertal an einem Infostand der Fraktion war und nach einem Gespräch mit einer Frau, dann also mit einer Passantin, die vorbeikam, dann tatsächlich Tränen geflossen sind, als sie halt über ihr Abrutschen in das Hartz-IV-System erzählte und auch sagte, dass sie uns gewählt hat, dass sie viel Hoffnung hatte. Und da wurde mir bewusst, wie viel Hoffnung wir geschürt haben, wie viel Hoffnung die Menschen in uns hatten und wie sehr sie traurig sind, dass es uns in dieser Form oder in dieser Präsenz nicht mehr gibt. Ein Augenblick. So, und ich glaube, wenn wir neue Wähler gewinnen wollen, dann müssen wir allen voran nicht nur unsere Präsenz steigern, wir müssen auch das Vertrauen uns zurückholen, sagen, wir sind da und wir kümmern um eure Probleme. Ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, denn die Menschen haben sehr viel Hoffnung auf uns projiziert, uns Problemlöser isoliert und wahrgenommen, uns ihr Vertrauen geschenkt und auch das konnten wir nicht wirklich einlösen. Ich glaube, das wird ganz wichtig sein, da uns halt zu reetablieren und sagen, hey, wir sind immer noch da und wir kämpfen weiter für euch. Das wird, glaube ich, eins der großen Schlüssel sein. Dazu müssen wir nicht nur unser Image aufpolieren, wir müssen unsere Außendarstellung verbessern. Mir sagte mal ein sehr alter Politiker einer anderen Partei, niemand wählt jemanden, der sich streitet. Und er hatte recht, weil die sich streiten, die sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie nicht die Probleme der anderen lösen können, in dem Fall der Wähler. Und da müssen wir, glaube ich, viel an uns selbst arbeiten und an uns auch als Partei.
Caro, hast du mal die Restzeiten?
Ja, die habe ich. So, 12,5 Minuten, Wolf reichlich 12 Minuten, Stefan Fricke knapp 13 Minuten, Stefan Borgrefe reichlich 12 Minuten, Grumpy 11,5 Minuten, Maltes 5,5 Minuten.
Ich würde gerne eine kleine Info loswerden für diejenigen, die Twitter jetzt nicht parallel mitverfolgen. Der Thomas Hegenbart, der eigentlich hier sein sollte und wollte, der ist noch in einer Ratssitzung. Und das macht er für uns Piraten. Und ich glaube, das ist eine viel bessere Entschuldigung als meine, dass ich es nicht richtig eingetragen habe in meinem Kalender. Also ich bitte alle, das nachzusehen, dass er später kommt.
Das steht ja schon in der Wiki. Gut, nächste Frage, Ajos. Alios? Dann Nico.
Ja, ich habe zwei Fragen beziehungsweise drei Fragen. Und zwar die erste ist, inwiefern würdet ihr, wenn ihr könntet, also wenn die anderen Parteien mitziehen, beziehungsweise Bewegungen, die internationale Piratenbewegung mit einbeziehen? Und inwiefern würdet ihr das Jugendparlament bzw. Jugendwahlrecht in den Wahlkampf mit einbeziehen?
Geht diese Frage an alle?
Ja.
Dann beginnt Stefan Fricke.
Ja, ich fange mal mit dem Jugendwahlrecht an. Das halte ich für einen ziemlich wichtigen, Punkt. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Punkt, mit dem können wir Wähler gewinnen. Weil es gibt schon viele im Alter unter 18, die sich für Politik interessieren, die sich politisch engagieren, oftmals in NGOs, manchmal auch in den Jugendgruppen der Parteien und die durchaus auch mehr Ahnung haben als so manch ein älterer Mensch. Und insofern, also das soll jetzt nicht heißen, dass Ältere generell keine Ahnung haben, aber jemand, der jung ist und sich politisch engagiert, hat durchaus mehr Ahnung als jemand, der älter ist und sich vielleicht nie wirklich für Politik interessiert. So. Und insofern denke ich, da können wir es machen. Was die internationale Bewegung betrifft, das ist natürlich so, dass man sich schon austauscht, inhaltlich koordinieren sollte und alles. Aber andererseits darf es auch nicht so sein, dass uns jetzt irgendein übergeordnetes internationales Gremium da auch reinregiert. Da muss durchaus Subsidiarität gelten, was NRW spezifisch ist, und das sollte auch hier entschieden werden. Andererseits sind wir natürlich durchaus Bestandteil einer internationalen Bewegung, das soll auch so bleiben, das befürworte ich hier. Und da kann man sich durchaus auch absprechen, so etwas wie ein gemeinsames Wertesystem schaffen. Da gibt's ja durchaus auf internationaler Ebene noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Ja, das war's eigentlich.
Ich glaube, die erste Frage wurde falsch verstanden. Ich meinte, Erfolge von den anderen auf internationaler, also anderen Parteien, Piratenparteien in anderen Ländern, quasi in den Wahlkampf einbeziehen. Also quasi als Beispiel, dass es woanders wo geklappt hat unter der Führung der Piraten. So meinte ich das.
Naja, hoffen wir mal auf Island, dass es da klappt. Ich denke, das kann man auch machen. Muss man natürlich auch hoffen, dass die Isländer dann einen guten Start hinlegen. Und dann kann man natürlich auch in den Wahlkampf gehen und sagen, hier seht euch Island an. Unsere Medien berichten zwar nicht, aber da ist das und das und das und das gelaufen. Das könnt ihr nachlesen mit Quellenangaben. Aber ihr seht, Piraten an der Macht können erfolgreich sein.
Toso.
Ja, fangen wir an mit PPI oder beziehungsweise internationale Piratenpartei Verbindungen nutzen. Ja, selbstverständlich muss man die Island-Geschichte nutzen, selbstverständlich muss man aber auch andere Erfolge nutzen, wie zum Beispiel in Tschechien. Tschechien ist für uns sogar manchmal noch ein bisschen wertvoller als Island. In Island leben jetzt ungefähr so viele Menschen wie in Bochum. Das kriegt man dann vom politischen Gegner relativ schnell um die Ohren gehauen. In Tschechien ist es so, dass da durchaus mehr Menschen leben und wir zum Beispiel in Mariánské Lázně auch mal einen Bürgermeister stellen in einer mittelgroßen Stadt. Weshalb wir da natürlich auch gerade mit den Kommunalpiraten da Verbindungen geknüpft haben. Das ist noch ausbaubar, aber das funktioniert eigentlich schon vom Grunde her ganz gut. Was die das Jugendparlament angeht, das müsste man jetzt mal vom Jugendwahlrecht abkoppeln. Das Jugendparlament haben wir ja schon gefordert im Landtag. Das machen der Daniel Düngel und der Olaf Wegner ganz hervorragend. Das sind auch deren Blümchen, da will ich mir gar nichts von abknapsen. Was das Wahlalter angeht, ist es halt so, dass es ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für uns ist. Die CDU wird da immer strikt gegenbleiben. SPD und Grüne benutzen das nur, um Tauschgut für andere Dinge zu bekommen vom politischen Gegner. Und wir können bitte, und das tragt ihr bitte alle mit nach draußen, diese Kack-FDP hat gegen das Wahlalter mit 16 im Landtag gestimmt. Hätten die mitgestimmt, hätte es jetzt zur nächsten oder zur übernächsten Landtagswahl bereits ein Wahlalter ab 16 gegeben. Es lag diesmal konsequent an der FDP und das kann man immer nur wieder weiter nach außen tragen. Wenn aber jemand die Jugend in die Parlamente bringen möchte, dann sind das konsequent Piraten und wir machen das durchgehend und können das auch immer wieder aufs Tableau bringen. Keine andere Partei macht das so wie wir. Dafür brauchst Piraten im Parlament.
Wolf.
Genau, der letzten Aussage von Toso kann man sich ja einfach nur anschließen. Grundsätzlich. Ja, ich auch. Also grundsätzlich gilt, dass man Erfolge auf internationalem Parkett, und wir hoffen ja alle und drücken den Isländern die Daumen, dass da was klappt, mit einbeziehen sollte, genau wie das Beispiel aus Tschechien. Ich würde darüber hinaus sogar versuchen wollen, gelegentlich vielleicht auch Besuche zu ermöglichen, das heißt, wenn man selbst Aktionen macht. Und das betrifft dann ebenfalls die Jugendorganisation, da hat sich ja was neu gegründet, die immer bei Aktionen oder bei Infoständen herzlich willkommen sind, weil wir sind halt nun mal tatsächlich die Einzigen, die ohne Wenn und Aber eine Absenkung des Wahlalters fordern, da auch nicht groß umtaktieren, wie auch in vielen anderen Politikbereichen. Und wenn wir das zum Ausdruck bringen können, indem wir auch mehr jüngere Leute am Tisch haben, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe fast schon erwachsene Enkel und natürlich bin ich nicht derjenige, der die Jugend dort vertreten könnte. Also von daher herzlich willkommen und wir werden, wenn es irgend möglich ist, diese Organisation auch mit einladen.
Stefan Borg, Gräfe.
Ja, erstmal zu den internationalen Erfolgen, die hoffentlich kommen. Ja, müssen wir natürlich nutzen, mit einbeziehen. Wir brauchen unbedingt Erfolgsmeldungen, egal wo sie passieren. Wir müssen auch diesen medialen Narrativ des Abstiegs der Piratenpartei unbedingt brechen, wenn das in Island klappen sollte, dass wir dort eine Regierung stellen. Das wäre großartig, wenn die dann auch noch bis Mai 2017 tolle politische Erfolge erzielen. Wäre das noch besser? Natürlich müssen wir es nutzen. Und ich finde auch, dass wir eine internationale Partei sind, ist auch wieder ein positives Alleinstellungsmerkmal, was man auch mal immer wieder fallen lassen sollte und was man nutzen sollte. Zweite Frage war, inwieweit wir Jugendwahlrecht in den Wahlkampf mit einbeziehen sollten. Ich stimme da dem Toso zu, dass wir da gute Arbeit geleistet haben. Der Toso auch persönlich in der Verfassungskommission. Ich denke, dass wir da auch ein tolles, positives Alleinstellungsmerkmal haben. Wie wir das mit dem Wahlkampf machen, da sollten wir uns tatsächlich eine Strategie zurechtlegen. Ich meine, Wahlkampf ist noch mal eine andere Geschichte. Die meisten Menschen wählen sehr emotional nach Gefühl und man muss gucken, dass man da ein Bild abgibt, was sich den Menschen einprägt und was die Menschen dann auch überzeugt. Und da müssen wir uns noch eine Strategie überlegen, meiner Meinung nach, was wir da für ein Bild abgeben müssen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Ansprache gerade junger Menschen erfolgversprechend wäre im Wahlkampf. Insofern sicherlich oder möglicherweise auch wichtig für einen Wahlkampf, ja.
Grumpy.
Ja, langsam wird es schwierig, die ganzen Punkte jetzt noch sinnvoll zu erweitern. Denn alle Vorredner haben bisher, sag ich mal, alles abgegriffen. Zur PPI, der besseren Zusammenarbeit. Wir dürfen uns natürlich nicht allein auf Island verlassen. Wir müssen halt auch weiterhin mit unseren direkten Nachbarn in Frankreich von den Parti Pirat uns immer wieder treffen. Des Öfteren sieht man sich ja halt auch mal in Brüssel. Julia Reda macht da ja technisch und inhaltlich einen richtig, richtig guten Job, die Senficon. Und auch sie wird ja jetzt mit auf Island sein. Wir selber sollten vielleicht ein bisschen demütiger in unserer Grundhaltung schauen, was können wir von Island lernen tatsächlich, wenn es dann halt am 29. Oktober soweit ist. Und was das Jugendwahlrecht betrifft, es wurde auch gerade schon gesagt, es ist definitiv das Alleinstellungsmerkmal und wir werden dieses Thema ja, auch wenn die Verfassungskommission, sage ich mal, aus unserer Sicht tatsächlich gescheitert bzw. vor die Wand gefahren wurde, explizit von der FDP, auch von mir nochmal zur Erinnerung, wir haben damit ja nicht aufgehört. Es gibt ja dann noch das Projekt der Verfassungspiraten, wo wir jetzt gerade das erste Kurzgutachten, Kurzgutachten, das sind glaube ich knapp 60 Seiten, der Rheinisch-Bergischen Universität haben, wo wir auch nochmal weiter wissenschaftlich aus NRW-Sicht ausloten lassen wollen, welche Verbesserungsmöglichkeiten es in den Bereichen des Wahlrechts gibt und halt in diesem Fall dann auch das Jugendwahlrecht.
Ja, okay. PPI und internationale Kooperation bin ich absolut dafür. Ich persönlich erzähle immer ganz gerne Menschen darüber, in wie vielen Ländern der Welt es uns gibt und auch wie die Piratenpartei dort in der jeweiligen Landessprache heißt. Das gibt immer einige Lacher auf meiner Seite. Das heißt auf jeden Fall ausbauen. Ich würde den Schwerpunkt nicht allzu sehr auf Island lenken, denn das kann durchaus auch in die Hose gehen, wenn wir jetzt den ganzen Fokus auf Island lenken. Und die Isländer sollten zwar gewählt, aber aus welchen Gründen auch immer maßlos scheitern. Es war aber unser einziger Fokus, dann haben wir ein großes Problem, weil dann heißt es, guck mal, sogar dort sind die Piraten gescheitert, also das birgt gewisse Risiken. Thema Jugendwahlrecht, absolut, wir haben da ein Alleinstellungsmerkmal, wir sollten das Thema weiter vorantreiben, insbesondere durchaus dann halt auch in den Wahlkampfdebatten FDP und Grüne angreifen, weil sie einfach, ja, Heuchler sind und es nicht wirklich ernst meinen und das können wir durchaus immer wieder aufgreifen und immer wieder zeigen.
Anjos ist wieder da. Nächster Versuch.
Ja, ich probiere es mal. Kann man mich hören?
Ja.
Ja, wunderbar. Stellt euch eine Frage an alle. Stellt euch vor, die Liste wird in den nächsten Landtag gewählt und von den Konstellationen her ist es nicht möglich, dass sozusagen die klassischen Koalitionen gebildet werden können und die Piraten werden so ein bisschen Zündlein an der Waage. Aus eurer Sicht, wenn ihr jetzt beteiligt wärt an solchen Sondierungen, Koalitionsgesprächen, welche Positionen wären für euch unverhandelbar? Sprich, wo würdet ihr sagen, ja, an der Stelle brauchen wir gar nicht weiterreden, wenn ihr das haben wollt, sind wir raus. Und B, welche von unseren programmatischen Positionen sind euch so wichtig, dass ihr sagen würdet, okay, wenn wir das durchkriegen, würden wir an anderer Stelle, C, gewisse Positionen auch aufgeben oder da deutliche Abstriche machen. Also A, was sind für euch die unverhandelbaren Positionen? B, was sind wichtige Positionen, für die ihr auch was opfern würdet? Und C, was wären potenziell programmatische Punkte, wo ihr Abstriche machen würdet?
Stefan Fricke. Hallo? Der erste meiner Reihenfolge ist Stefan Fricke. Hört ihr mich gerade?
Entschuldigung, dein Abbild ist abwesend.
Alles klar, du kannst loslegen.
War kurz abwesend. Wie war die Frage nochmal?
In einer potenziellen.
So, die Frage war folgende. Stell dir vor, Stefan, wir wären, kommen wieder in den Landtag und keine der klassischen Koalitionen kann sozusagen eine Regierung bilden und die Piraten werden das Zündlein an der Waage. Wenn wir jetzt in entsprechenden Sondierungen, Koalitionsgesprächen wären, das sind jetzt sozusagen drei Fragen. A, was sind Positionen, die unverhandelbar sind, wo du ihr sagen würdet, nein, wenn ihr das fordert, können wir es vergessen, dann sind wir raus als Piraten. B, was sind Positionen aus unserer Programmatik, die euch so wichtig sind, dass ihr C potenziell an anderen Stellen Abstriche machen würdet. Also A, unverhandelbare Positionen, B, super wichtige Positionen, wofür ihr an anderen Stellen Abstriche machen würdet, und C, was wären die Stellen, an denen ihr solche Abstriche machen würdet.
Ja, gut. Also unverhandelbar sind vor allem das, was wir unsere Kernthemen nennen. Unverhandelbar sind Dinge wie Datenschutz, sofern es natürlich in Kompetenzland fällt. Unverhandelbar sind Dinge wie Überwachung. Also hier muss ganz klar in Richtung der sogenannten inneren Sicherheit in Richtung Liberalisierung gehen. Verhandelbar sind hier Details, wie das konkret umzusetzen ist. Unverhandelbar wäre für mich auch zum Beispiel sozialpolitische Dinge. Es wäre für mich verhandelbar, Details etwa bei der Umsetzung des ticketfreien Nahverkehrs. Wie regelt man den Übergang? Aber es müsste konkret in die Richtung gehen. Da würde ich auf jeden Fall einen Schritt erwarten. Ja, das war es erstmal von mir.
Wolf.
Ja, danke schön. Also, ich bin ja im kleinen Rahmen hier in Troisdorf bereits in dieser Situation seit anderthalb Jahren, weil wir hier Teil der gestaltenden Mehrheit im Stadtrat Troisdorf sind, und von daher ist diese Fragestellung ja in sich auch schon auf der kommunalen Ebene so beantwortet worden. Also es gibt die unverhandelbaren Positionen, und die könnte man kurz zusammenfassen mit all dem, was mit mehr Beteiligung, mit offeneren, transparenteren Prozessen zu tun hat. Sei es nun, dass es um mehr Arbeiten in Transparenz geht, dass wir mehr Polizei statt Überwachungskameras haben. Es gibt ein paar zentrale Positionen, die man in solchen Verhandlungen nicht aufgeben braucht und die wiederum den anderen Parteien so weit am Arsch vorbeigehen, dass man sie wahrscheinlich sogar ganz gut durchgedrückt bekäme. Ich muss übrigens dazu sagen, ich bin in Troisdorf in einer gestaltenden Mehrheit mit CDU und Grünen. Also relativ ungewöhnlich. Trotzdem haben wir doch einige Sachen durchsetzen können. Was Audio-Streaming von Sitzungen angeht, eine der ersten Gruppen, die halt Freifunk für mehrere Jahre in den Haushaltsplan mit eingestellt haben. Wir haben Open Government, Open Data Vereinbarungen mit gestützt und ein paar andere Sachen. Bei alledem, und da hat der Stefan durchaus recht, was man nicht direkt als Kernkompetenz, als Themen zuordnen kann, würde ich ebenfalls sagen, dass man dort einem potenziellen Partner entgegenkommen würde. Wobei ich allerdings momentan auf solche Fragestellungen eher ein bisschen gereizt reagiere, weil wir haben ein paar sehr anstrengende Monate vor uns, wenn wir überhaupt in die Situation kommen wollen, dass man auch nur annähernd daran denken kann, dass wir wieder in den Landtag kommen. Und von daher sind das Fragen, die man sich auch situativ dann in 9 Monaten einrichten kann. Vielleicht wäre ja nett, wenn, aber sich das jetzt auch im Detail durchzuspielen, ist eigentlich unnütz. Danke.
Stefan Bockgräfe.
Ja, Alios, das ist eine harte Frage, vor allem, wo man Abstriche machen möchte, weil ich natürlich am liebsten nirgendwo Abstriche machen möchte. Ich denke, worauf man bestehen sollte, das sind auf jeden Fall die Punkte, die man im Wahlkampf betont hat, damit die Leute nicht das Vertrauen in uns verlieren. Dann sollten das Punkte sein, wo jeder Bürger merkt, okay, das habe ich jetzt mehr, weil die Piraten mit an der Regierung sind. Da würde ich mir zum Beispiel vorstellen können, Wahlrecht ab 16, dass das auch unbedingt umgesetzt werden sollte. Das merken die Menschen dann bei der nächsten Wahl. Da kann ich mir vorstellen, Stärkung eines nachhaltigen Breitbandausbaus mit Glasfaser, wenn Leute, die vorher langsames Internet hatten, dann nach einer Piratenregierung auf einmal ganz schnelles Internet haben, dann wäre das eine tolle Sache. Dann das Thema G9, was wir im Moment ja ziemlich stark betonen, ist auch eine Sache, was viele Menschen merken würden und was halt auch gut zu unserem Bereich Bildung passt, dass die Menschen auch mehr Zeit haben, sich zu entwickeln in der Schullaufbahn, Persönlichkeitsentwicklung, politische Bildung und so weiter. Dass das stärker stattfindet. Ich denke, das soll man auf jeden Fall drauf bestehen. Und ja, das mit den Abstrichen, wie gesagt, finde ich gerade ein bisschen schwierig. Habe jetzt gerade auch nicht so das Programm, dass ich das runterrattern kann schon. Intus, ja. Also das wäre jetzt erstmal meine Antwort.
Ja, fangen wir erstmal an, dass ich sagen möchte, dass ich jetzt gar nicht sehe, dass man in feste Koalitionsverhandlungen eintreten muss. Zuerst mal muss man klären, ob man nicht eventuell besser damit fährt, eine tolerierende Minderheit Minderheit zu bilden, Minderheitsregierung bilden zu lassen. Das ist eine Sache, die mir manchmal ein bisschen näher liegt und wo ich sage, da kann sich der Demokratie auch durchaus weiterentwickeln. Dieses festgefügte System mit festen Koalitionen und Koalitionszwängen, wie wir es haben, das haben wir anfangs sehr stark abgelehnt. Ich persönlich sehe immer noch mehr Nachteile als Vorteile. So, wenn man jetzt aber innerparteilich beschließen sollte, nee, wir wollen das jetzt doch machen, was ich für auch für die Partei für sehr anstrengend halte, muss man sich im Klaren darüber sein, dass das ein Geschacher ist wie auf dem schlimmsten Basar. Da geht es darum, dass jeder der beteiligten Parteien, und an der Stelle wären es garantiert mehr als zwei, also drei mindestens, erstmal hinstellt, was ihr eigener Markenkern und Marketingkern ist. Bei den anderen Parteien sind es auch oft einfach nur die Marketingkerne. So, das wird gegeneinander aufgewogen. Da werden wir relativ schnell so Sachen kriegen, die eh nicht auf Landesebene entschieden werden. Zum Beispiel Cannabis-Legalisierung. Da wird uns jeder andere Partner sagen, hey, wir werden uns im Bundesrat dafür einsetzen, das machen wir zusammen. Weil sie genau wissen, dass wir dann da auf die Nase kriegen. Das Gleiche ist mit allen anderen Bundesthemen. Egal, ob es jetzt BGE ist, oder irgendwelche Sozialbeteiligungsgeschichten. Da werden wir immer die volle Unterstützung der anderen haben, das auch in den Bundesrat einzubringen und dann da schön scheitern uns zu lassen. Das Gleiche ist mit dem Datenschutz. Das ist auch vielfach mehr ein Bundesthema. Wird schwierig. Was wir durchsetzbar hätten, wäre sicherlich die fahrscheinfreie Sache. Das wäre auch tatsächlich was, wo wir mit direkt punkten könnten. So wie Stefan das eben sagte, wir könnten zumindest mal ein Pilotprojekt dafür durchsetzen. Das wäre durchaus möglich. Zum Wahlalter, ja, wäre toll, würden die anderen sagen, ja, wir unterstützen euch, das bringen wir unbedingt in den Landtag ein, yay. Weil die genau wissen, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, weil es in der Verfassung steht. Dann stehen wir mit unseren 50+1 Stimmen da und haben das eingebracht und kriegen es trotzdem nicht durch. Und die anderen beiden sagen, hey, das tut uns so leid, wir hätten es so gerne mit euch gemacht, aber ihr wisst ja, die bösen anderen. Also da darf man sich nicht von erwarten, einfach, selbst wenn man da feste Koalitionen eingeht. Die einzelnen Themen durchhecheln macht an der Stelle für mich jetzt weiter keinen Sinn, weil das tatsächlich situativ ist. Was für mich noch wichtig wäre, ist, dass man diese Verhandlungen nicht basisdemokratisch und transparent führen kann. Was man aber machen kann, ist, man geht hinterher, bevor man das unterschreibt, mit dem Ergebnis der Verhandlung in die Basis und lässt die Basis darüber entscheiden. Das wäre auch überhaupt kein Problem. Das machen inzwischen sogar andere Parteien in anderen Landesparlamenten ähnlich. Wir sollten das mindestens dann auch so tätigen. Vielen Dank.
Ja, ärgerlich, dass Toso wieder mir jetzt gerade den Keks weggenommen hat. Genau, eine Minderheitenregierung unter Tolerierung der Stimmen der Piraten bei bestimmten Themen. Wir haben das sogenannte Grundsatzprogramm. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Grundlage für die sogenannte Unverhandelbarkeit. Die Wagnisse der Geschichten, wo wir Abstriche machen würden oder wo wir punkten könnten, hat Toso so gut erklärt tatsächlich. Im Landtag bin ich ja auch immer dann dabei, wenn es darum geht, gemeinsame Anträge aller Fraktionen auszuarbeiten. Genauso läuft das dann meistens halt auch ab. Vor allen Dingen, wenn jemand abspringt, wie jetzt beim letzten Landesintegrationsplan. Man wird also ganz gezielt aufs Glatteis geführt. Und ganz ehrlich, da würden wir tatsächlich dastehen und obendrein vielleicht noch etwas ganz, ganz Wichtiges verlieren im Rahmen der Demokratisierung des Parlaments, nämlich wir würden uns höchstwahrscheinlich, wie es die Grünen gerade gemacht haben, die konnte man ja schön beobachten mit dem Fraktionszwang, so sinnvoll ein Antrag aus der Opposition ist, er wird abgelehnt, weil der Koalitionsvertrag genau dies vorsieht. Demzufolge nach glaube ich, dass auch eine zukünftige Fraktion mit Sicherheit aus sich heraus, und die Basis fände es bestimmt auch nicht so gut, wenn wir uns das Recht nehmen würden, begründet sozusagen mal auch gegen einen selbst eingebrachten und in dem Fall aus einer Koalition herausgestellten Antrag stimmen zu können. Von daher sehe ich es auch wirklich nicht so zielführend an, die einzelnen Bereiche jetzt hier in die Waagschale zu werfen.
Maltes.
Ich glaube, wir können es uns als Piraten überhaupt nicht leisten, verhandelbare Positionen zu haben. Ich denke, dass unser Wahlprogramm eben ein Pflichtenheft ist für die Fraktion. Ja, dieses muss abgearbeitet werden. Wir können uns, sollte es tatsächlich soweit sein, dass wir in Regierungsverhandlungen treten, darüber unterhalten, welche dieser Punkte wir in dieser Legislaturperiode umsetzen oder nicht. Was wir auf keinen Fall machen dürften, ist zum Beispiel gegen unsere eigene Überzeugung, unser eigenes Wahlprogramm stimmen, so wie es die Grünen regelmäßig machen. Da würde die ganze Partei implodieren und das Wählervertrauen massiv sinken. Wenn wir Sachen anders und neu machen wollen, müssen wir auch hartnäckig sein und unverhandelbare Positionen durchaus stolz vor uns hertragen. Was die Abstimmung angeht, was umgesetzt werden soll und was nicht in dieser in der nächsten Legislaturperiode, das ist natürlich etwas, da muss unbedingt die Basis mit einbezogen werden, da müssen Diskussionen offen, transparent geführt werden. Und nur dann kann sich halt auch die komplette Partei dahinter stellen.
Bestenfalls.
Ich mag ja lieber die Fragen vom Alios, aber meine Frage gilt an alle, oder meine Frage ergänzend zwei. Kennt ihr die Grundsätze der Piratenpartei und könnt ihr in Bezug zum Kauf von Bayer von Monsanto herstellen? Zweite Frage. Das Wort Demokratie ist eben gefallen. Demokratie heißt nach meinem Verständnis, ich glaube, es kommt aus dem Griechischen und heißt Volksherrschaft. Volks heißt für mich Grenzen und Herrschaft heißt für mich Unterdrückung. Kennt ihr Alternativen?
Stefan Söke.
Ja, zu Bayer Monsanto. Eigentlich soll sich ja die Politik nicht in die Wirtschaft einmischen. Aber es stellt sich hier natürlich auch die Frage, ob sich hier nicht auf Dauer ein Monopol bilden kann. Dann muss man bei sowas schon eingreifen. Andererseits hat ja Monsanto ein schlechtes Image und sie machen vieles, was wir eigentlich programmatisch nicht wollen. Und nur sitzen sie in Deutschland. Der Sitz wird ja jetzt von den USA quasi nach Leverkusen verlegt. Und dann müssen sie sich eigentlich hier auch dem einheimischen Recht unterordnen. Und hier gilt, in den USA gilt ja erstmal, was, wo nicht wissenschaftlich erwiesen ist, dass es schädlich, dass es gefährlich ist, dass es erlaubt, während bei uns ja das Prinzip gilt, es ist so lange verboten, bis die Unbedenklichkeit wissenschaftlich erwiesen ist. Und jetzt muss sich halt Monsanto auch diesem Prinzip unterwerfen. Das ist meine Meinung zu dem Thema.
Stefan Borkgräfe.
Ja, zu dem Thema Bayer-Monsanto. Ich denke, das ist problematisch, dass da jetzt noch ein größerer Chemiekonzern entsteht. Und wir als Piraten, wir sind ja eigentlich immer für Dezentralität und so ein mächtiges Gebilde ist natürlich problematisch und würde ich als Pirat eher kritisch sehen. Weiterhin ist ja als zweites das Thema Patente auf genetisch modifizierte Organismen, was wir ablehnen, würde ich im Zusammenhang damit auch kritisch sehen. Ja, das dazu, Alternativen zur Demokratie kenne ich schon. Ich bin allerdings ein großer Fan der Demokratie, würde mich als radikalen Demokraten bezeichnen. Und diese wörtliche Übersetzung mit dieser negativen Konnotation, die du gerade gebracht hast, die berührt mich irgendwie nicht, weil in der Praxis, denke ich, ist Demokratie was anderes.
Wolf.
Ja, ich denke, der Stefan hat das schon so weit vorweggenommen. Wir haben im Programm, soweit mir das bekannt ist, Vereinbarkeitspositionen, sowohl was gentechnisch veränderte Produkte angeht, allerdings geht es darüber hinaus zur Politik in der dritten Welt und dieser Zusammenschluss hat ja einen weltweiten Aspekt, der wird die Probleme weltweit noch verschärfen, in denen sich Landwirte in wirtschaftlich nicht so weit entwickelten Ländern befinden und dass ausgerechnet Bayer sich sowas ansieht, ist ätzend genug. Wir werden auf jeden Fall, wenn es irgendwo mal verhandelt werden sollte, sicherlich dagegen stellen ziehen, nehme ich mal an. Was die Demokratie angeht und Alternativen dazu, da gibt es historisch gesehen diverse Experimente. Wir haben ja geschichtlich durchaus eine Zeit gehabt, die glücklicherweise nicht ganz die 1000 Jahre gedauert hat, aber schlimm genug war in der kurzen Zeit. Ich halte die demokratische Verfassung, wie wir sie aktuell haben, für einen der Garanten über die damit verknüpften Elemente wie Föderalismus, um überhaupt über diese lange Dauer einen Friedenszustand in Deutschland zu haben, was es seit Jahrhunderten nicht mehr gegeben hat. Und denke auch, dass die Form der Mitbestimmung durchaus verbesserungswürdig, aber in der Substanz in Ordnung sind. Von daher stehe ich auch zu dem Spruch, dass es ein Update des Systems nötig hätte, was die Beteiligungsmöglichkeiten, die sich aus der digitalen Teilhabe einfach schon technisch ergeben, noch stärker einbezogen werden kann. Das Demokratiesystem, so wie es ist, als Grundlage des Grundgesetzes halte ich für nicht verhandelbar.
Grumpy.
Genau. Thema Großkonzerne in diesem Zusammenhang. Es sind also nicht nur diese beiden, sondern es sind ja insgesamt nur noch 6 Stück weltweit, die dann sozusagen komplett alle Saatgutmärkte und Agrarchemiemärkte beherrschen. Dies ist nur eine von 3 Fusionen. Das heißt, demzufolge nach wird es demnächst nur noch 3 große Konzerne geben. Und dies, und jetzt schlage ich genau den Haken, ist, sehe ich sogar auch ein bisschen demokratiegefährdend. Wir erinnern uns an die ganzen anderen Geschichten und Grundsätze, Vertragsverhandlungen, TTIP, CETA, TISA. TTIP ist da natürlich mit einer der Punkte. Und die Demokratie, du hast explizit nach Alternativen gefragt. Ja, es gibt Alternativen, aber keine von denen halte ich tatsächlich für zustimmungswürdig. Also ich möchte weder in einer Diktatur leben, noch würde ich in eine konstitutionelle Monarchie bevorzugen mit einem gütlichen, dicklichen König oder einer netten Königin. Stehe ich auch nicht so drauf. Ich weiß, haben wir in der Nachbarschaft, aber so die Adelsgeschichten ist ja irgendwie ganz putzig für die Presse, für die bestimmten Teile von Presse, aber ich glaube, das ist ich habe da so ein Eid geschworen, als ich in den Landtag gegangen bin, und ja, ich stehe zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Und Maltes? Nee, Entschuldigung, Toso zuerst. Sorry.
Ja, zum ersten, bestenfalls, du hattest nach den Grundsätzen der Piratenpartei gefragt. Ich spare mir jetzt mal das vorzulesen, was wir als Grundsatzprogramm der Piraten im Bund beschlossen haben. Das kann jeder selber nachlesen. Das möchte ich jetzt auch nicht alles zusammenfassen. Das macht keinen Sinn. Was Monsanto angeht, möchte ich da wirklich auf die Großkonzerne grundsätzlich eingehen. Wir haben weltweit, was viele Dinge angeht, eben keine funktionierende Marktwirtschaft, geschweige denn eine soziale Marktwirtschaft, sondern einfach einfach nur noch Oligopole. Das wird sich noch verstärken, was viele im Moment noch nicht auf dem Schirm haben. Neben dieser Monsanto-Bayer-Geschichte ist, dass zum Beispiel UBS gerade an einer Währung arbeitet, die auf Blockchain-Basis funktionieren soll, also so wie Bitcoin, und die dann zwischen den Großbanken weltweit zum Werteaustausch dienen soll, und zwar über nationale Kontrollgrenzen hinweg. Spätestens dann sind wir im wahrsten Sinne des Wortes verraten und verkauft. Dann können wir in nationalen Parlamenten beschließen, was wir wollen. Das ist eigentlich der nächste wirklich große Kampf um unsere Demokratie, den es geben wird. Und da komme ich dann auch schon zu dem Punkt, was du sagtest mit der Herrschaft. Yep. Es gibt immer ein wenig Exekutive und ein wenig Legislative. Das ist bei Demokratie so. Und es gibt immer jemanden, der zu irgendwas gewählt oder bestimmt worden ist. Das kann man anders machen. Das ist völlig richtig. Ich gucke mir dazu auch gerne so Sachen an wie Anarchismusforschung und so weiter. Aber meine Standardfrage beim Anarchismus konnte mir bisher niemand beantworten. Die ist relativ simpel und heißt ja einfach, wer macht das Klo sauber? Es gibt immer weiter noch eine Menge Arbeiten, die keinen Spaß machen zu erledigen. Und da werden wir tatsächlich in irgendeiner Form immer noch Zwang brauchen, dass sie erledigt werden. Das ist unschön, das ist total kacke. Oh, das Wortspiel wollte ich jetzt gar nicht, egal. Aber anders funktioniert es aktuell nicht. Mit positiv bestärken haben wir es noch nicht hingekriegt. Unser BGE denkt in die richtige Richtung, ist aber auch nicht ganz problemfrei. Das muss sich entwickeln. Und wir stehen als Partei halt dafür, dass wir diese Gegenentwicklung zu den Großkonzernen und der immer undemokratischeren Geschichte der Großkonzerne und Shareholder sind. Und dann im Zwiespalt oder im Spannungsverhältnis mit wirklich modernen Herrschaftsformen, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, es bleibt schwer. Aber das Interessante ist, wir sind die Einzigen, die ja tatsächlich drüber nachdenken, drüber reflektieren und auch versuchen, da Lösungen zu erarbeiten. Uns braucht es, wie immer.
Maltes.
Okay, Monsanto, Bayer, da fallen mir folgende Schlagworte ein, die sich in unserem Grundsatzprogramm oder Parteiprogramm abbilden. Das wäre zum einen Urheberrecht, Patentrecht, Transparenz, Demokratie, aber vor allem auch, das sagte, glaube ich, Stefan schon, Dezentralisierung. Und wenn wir uns dann halt auch noch die Folgen anschauen und uns vorstellen, dass dann halt eben kleine landwirtschaftlichen Betriebe dann auf einmal abhängig werden von diesem Großkonzern, und zwar so abhängig, dass sie ohne diesen Großkonzern nicht mehr existieren können, dann sind soweit auch Freiheitsrechte dort betroffen, und das können wir als Piraten eigentlich in dieser Form nicht gutheißen. Insofern ist es, glaube ich, in der Natur des Piraten, dass man halt solche Fusionen, vor allem solche Geschäftsmodelle, unglaublich kritisch betrachtet und sie eigentlich entgegen dem laufen, wofür man eigentlich ist. Insofern sind wir da ein guter Antagonist in dieser ganzen Bewegung. Zum Thema Demokratie, Demokratiemodelle. Es gibt ja diverses an Forschung in diesem Bereich. Manchmal habe ich das Gefühl, unsere Demokratie, wie wir sie heute haben, rennt so ein bisschen wie so ein gerupftes Huhn durch die Gegend, was aber nicht bedeutet, dass wir sie nicht wieder stark machen können. Und ich glaube, auch das haben sich die Piraten in ihr Pflichtheft geschrieben, nämlich dort, als sie sich dazu entschlossen haben, eine Partei zu gründen, die als Ziel hat, in die Parlamente zu kommen und dort auf demokratischer Grundlage Politik zu machen. Insofern sind Piraten überzeugte Demokraten und unser Ziel ist es, Demokratie ein Stück weit zu erneuern, zu verbessern, zu optimieren, aber nicht diese abzuschaffen.
Es kam gerade die Frage nach den Redezeiten. Toso hat noch knapp 4,5 Minuten. Wolf hat noch knapp 6,5 Minuten. Stefan Fricke 9 Minuten. Stefan Borgriffe 7,5 Minuten. Grumpy 6,5 Minuten. Und Malte, das reicht 2 Minuten. Als nächsten auf meiner Liste habe ich Susanne.
Ja. Es macht, glaube ich, keinen Sinn, hier jetzt irgendwas aus dem Grundsatz zu fragen, weil das haben die Jungs da oben drauf. Ich hätte jetzt nach den Grundwerten gefragt, bis Toso die Auflösung vorhin erzählt hat. Ich wollte von euch wissen, der Mascha hat das eingebracht irgendwo. Was haltet ihr von Mehrgenerationenhaushalten, die wieder zu stärken?
Stefan Fricke.
Ja, klares Ja, bin ich dafür. Ich bin ja auch immer der Meinung, wir haben ja bisher oft so eine Familienpolitik, wie sie die AfD fordert, so Vater, Mutter, Kind, so. Das wird gefordert. Aber wir sind nur in einer modernen Gesellschaft und in einer modernen Gesellschaft entwickeln sich nun auch andere Lebensformen und die können durchaus auch generationenübergreifend sein. Halte ich für einen wichtigen und guten Punkt, also klares Ja von mir.
Steffen Bockgräfe.
Ja, ich bin natürlich auch dafür, das zu fördern. Ich sehe da Zusammenhang mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, welches ich auch befürworte. Wenn wir ein BGE hätten, könnten sich die Familien auch leichter wieder um ihre Alten kümmern, ohne Angst zu haben, dass sie sozial fast ins Bodenlose abrutschen, vielleicht weniger vom Geld her, aber sag ich mal, vom Ruf her, den man dann so leider als Hartz-IV-Empfänger eventuell bekommt. Ja, deshalb, ich bin dafür, sehe den Zusammenhang mit dem BGE und ja, würde das sehr gerne fördern.
Grumpy.
Ja, so eine Idee von Ursula von der Leyen, die ja bereits auch schon mal evaluiert worden war, mehr Generationen Häuser in diesem Zusammenhang zu fördern. Es gab da ja entsprechende Bundesprogramme. Und wenn ich mich recht entsinne, hat, glaube ich, Niedersachsen auch ein entsprechendes Programm bereits aufgelegt. In dem Zusammenhang gibt es, glaube ich, auch aus Europa schon entsprechende Fonds, die man anzapfen kann. All dies ist natürlich dann demzufolge nach schon vorhanden. Den Spin hingegen zur Förderung des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft, denn ein Mehrgenerationenhaus bedeutet ja nicht, dass es nur ein Familienmodell ist, und das könnten ja halt, ich sag mal, ganz böse Rentner-WGs, die halt dann gemeinsam LAN-Partys veranstalten sein. Das sind halt so Ansätze, um den sozialen Zusammenhalt zu verbessern und zu fördern. Ich glaube, da ist aber auch schon der Bund dran, das wäre kein Alleinstellungsmerkmal. Trotzdem ist es eine schöne Sache.
Wolf.
Ja, das ist eine schöne Sache, die allerdings bautechnisch schlecht umzusetzen ist. Wir haben hier schon mal mit Kindern und Enkeln unter einem Dach gewohnt. Da hatte jeder glücklicherweise genügend Platz, um sich auch zurückziehen zu können. Die heutigen Wohnungen und Maßstäbe, nach denen Wohnungen eingerichtet werden, sehen so gut wie keinen Platz mehr für Kinder vor. Dafür Riesenwohnzimmer, die Kommunikationsmöglichkeiten gehen zurück. Also von daher ist das eine schöne Idee, die an vielen Sachen scheitert, nicht zuletzt daran, dass manche Leute ihre Eltern auch gar nicht mehr besuchen gehen, sondern die am liebsten nur noch per E-Mail anschreiben würden. Ich denke, das hat mehrere Komponenten, es ist grundsätzlich zu begrüßen, aber gesellschaftlich muss da einiges dran getan werden, damit wir überhaupt dahin kommen.
Toso.
Grundsätzlich zu begrüßen, ähnlich wie mehr barrierefreies Wohnen. Wir sind eine überalterte Gesellschaft, das wird noch zunehmen. Pflege ist jetzt schon am Boden. Kleiner Hint auf unsere Kampagne dazu. Natürlich ist es sehr zu begrüßen, wenn Pflege mehr in der Familie stattfindet, überhaupt Altern zu Hause. Das ist, muss man allerdings dann tatsächlich versuchen, mit steuerlichen Vorteilen zu fördern. Anders wird das nicht funktionieren als übers Geld. Wir haben eine sehr verkrustete Gesellschaft an der Stelle. Wenn man sich Einfamiliensiedlungen anschaut, da altern die Menschen seit Bestehen dieser Einfamilienhaussiedlung oder Entstehen dieser Einfamilienhaussiedlung quasi parallel zueinander, und die 20, 30 Jahre danach, wo neue junge Familien entsprechenden Wohnraum suchen, finden sie ihn vielfach in den Ballungsstädten nicht, weil die Menschen, die damals ein Haus in so einem Einfamilienhaussiedlung gebaut haben, wohnen auch zu zweit noch bis zum Ende ihres Lebens da, was auch eigentlich total schön ist, aber was vorhandenen Wohnraum tatsächlich noch knapper macht und noch mehr Zersiedlung fördert. Von daher müsste man da allerdings eine Menge Geld in der Hand nehmen. Weiß ich nicht, wie man das aktuell durchgesetzt kriegen würde.
Und Mathis.
Da ich ganz wenig Zeit habe, ein ganz klares Ja dazu. Ich könnte mir auch sogar vorstellen, selbst in so einem Lebensumfeld zu leben und dort zu verbringen. Es ist auch ein Stück weit gelebte Dezentralisierung. Es ist eine Entlastung halt vom Pflegesystem, von anderen Sachen. Es ist hin zu kleinen autonomen Einheiten in familiären Umfeld, wie auch immer man Familie definiert. Ich finde es gut, daher ein ganz klares Ja.
Susanne.
Hallo. Ich habe die Frage gestern auch schon anderen Kandidaten gestellt. Falls das Thema Jugend und Jugendarbeit und so weiter schon dran war, unterbrecht mich jetzt bitte. Ansonsten hier meine Frage. Viele junge Menschen fühlen sich ja von der Piratenpartei am ehesten angesprochen, und einige in der jetzigen Fraktion haben sich in der Vergangenheit ja ziemlich engagiert, um Jugend und junge Menschen mehr in die Politik reinzuholen und dass sie mehr gehört werden. Wir haben auch in unserem Wahlprogramm unter anderem den Punkt Jugendparlamente als Beratungsgremien mit Rede und allen möglichen Rechten. Meine Frage, wie steht ihr dazu? Unterstützt ihr diese Bestrebungen? Oder habt ihr Bedenken? Beziehungsweise, falls ihr das anders seht, wie würdet ihr junge Menschen mehr beteiligen an der Politik? Gerade wenn es sie betrifft.
Stefan. Hallo? Stefan?
Ja, gut. Ich sehe die, ich sag so, es gibt ja, ja, also sind ja ganz klar, das ist ja schon angesprochen worden, die Partei, die das Wahlalter senken will. Ich denke auch, man kann die parteiinterne Mitarbeit verbessern. Das haben wir in der Vergangenheit schon gemacht. Wir haben ja da schon einige Beschlüsse gefasst. Und da müssen wir ein bisschen Werbung machen, dass tatsächlich junge Leute kommen. Und wir müssen ihnen vor allem auch das Gefühl geben, dass sie gehört werden. Also es bringt ja nichts, dass jetzt ein paar junge Leute kommen und die kommen dann dahin und die werden dann ständig von den Alteingesessenen überstimmt. Das haben wir nämlich zum Teil tatsächlich bei den anderen Parteien so. Und genau das müssen wir verhindern. Also, die müssen tatsächlich wirklich rausgehen und das Gefühl haben, sie können hier was erreichen.
Stefan Borkgräfen.
Ja, also diese Sache mit den Jugendparlamenten finde ich auf jeden Fall wichtig. Haben wir auch in unser Programm wieder reingepackt. Denke ich, politische Bildung muss gestärkt werden. Ich war gerade diese Woche in einer Grundschule in Witten, die hat sich dieses Label Schule gegen Rassismus, Schule mit Courage, das war ganz süß, das war die erste Grundschule, zumindest bei uns in der Gegend, die das gemacht hat. Und da habe ich gemerkt, ja, die Kinder, die haben das total verstanden und stehen da auch hinter. Und solche Aktionen finde ich toll. Dann, vielleicht noch ein bisschen spezieller, es gibt ja Schülersprecher, Schulsprecher an den Schulen und so weiter, aber wenn man solche Ämter wählt innerhalb der Schulen, sollte es auch so sein, dass dann mal ein bisschen erklärt wird, ja, was dürfen die denn laut Schulgesetz überhaupt machen? Ich glaube, viele, die so ein Amt haben in den Schulen, die wissen das überhaupt nicht. Ne? Und vielleicht sollte man da nochmal verstärkt drauf gucken, dass das auch vernünftig umgesetzt wird, was da in diesem Schulgesetz steht, und gucken, was man da vielleicht auch noch stärken kann. Das wären meine Ideen zu dem Thema.
Wolf.
Wahlalter senken, Jugendparlamente, vor allen Dingen aber auch Kindern und Jugendlichen einen zentraleren Platz innerhalb der Gesellschaft einräumen. Wir haben massive Schwierigkeiten hier in Troisdorf jedes Jahr, die Finanzierung für den Abenteuerspielplatz sicherzustellen. Wir haben die Jugendkulturcafés, die immer wieder aufs Neue durchgeboxt werden müssen. Es ist ätzend, unsere Jugend stirbt sozusagen aus, wenn man sich den Bevölkerungszuwachs anguckt. Und gleichzeitig behandeln wir das so, als gäbe es keine Zukunft. Also da muss in allen Bereichen was gemacht werden. Und ich denke, das sind für alle Behörden natürlich die Ansprechpartner dafür.
Grumpy.
Ja.
War's das?
Isan hat gefragt, ob ich zustimmen kann. Ich habe gesagt, vollumfänglich. Ja.
Ich war überrascht, aber gut, da haben wir eine Nachfrage. Toso.
Ja, vollumfänglich zustimmen. Wir hatten das Thema eben auch schon. Isan, tut mir leid, dass wir dich nicht unterbrochen haben. Und es ist völlig richtig, es ist tatsächlich ein echter Generationenkonflikt. Wir hatten das zuletzt in der Haushaltsrede, hat der Marsching das im Landtag auch nochmal sehr schön rausgearbeitet. Die Generationen vor uns haben uns ein bisschen viele Schulden hinterlassen, die wir schlecht unseren Kindern vermachen sollten. Unser Job ist es, muss es eigentlich sein, das Ganze wieder auf richtige Füße zu stellen. Und es ist einfach widerlich, wenn ich mir anschaue, was man für, ich sag mal, ältere Menschen an Kultur investiert. Pro Ticket, weiß nicht, 150 Euro extra für jede Theaterkarte bundesweit. Und jedem Jugendtreff sagt man, hey, seht mal zu, dass ihr auf eine schwarze Null rauskommt, sonst müssen wir euch dicht machen. Wie der Wolf eben schon sagte, widerlich, müssen wir ändern, müssen wir umdrehen. Jugend ist die Zukunft, unser Alleinstellungsmerkmal Nummer 1382. Vielen Dank.
Maltes.
Ja, von mir auch ein ganz klares Ja. Wir müssen also nicht nur Jugendparlamente stärken, sondern auch dafür sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen dort nicht nur Politik spielen, sondern dass sie dort auch verbindliche Entscheidungen treffen können, die dann halt natürlich auch direkte Auswirkungen auf die Realpolitik in Land, Bund und Kommune haben.
Dankeschön.
Am Samiko sind gerade noch vier, jetzt nur drei Personen. Habt ihr, Susanne, bist du noch da oder hast du noch eine weitere Frage?
Ich bin direkt nachgekommen nach Isan. Von daher hätte ich eine Nachfrage zu diesem konkreten Thema. Und zwar, der Jugendparlament ist ja gut gelaufen, wendete sich aber in erster Linie ja an junge Piraten. Es gab eine Veranstaltung am 16.04. war das, glaube ich, oder 16.03. in Wuppertal zum Thema Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in der Schule. Die ist tatsächlich mit einem Vorlauf von fast 3 Monaten angekündigt worden. Und ich hatte so das Gefühl, dass der Olaf damit ziemlich alleine unterwegs war. Und der Stefan hat eben gesagt, sowas man müsste. Und von daher die Frage an die 4 MDL, die dabei sind, was habt ihr bei diesem Thema versucht oder auch gemacht, damit eben Jugendliche gefunden werden, die gerade über so einer spannenden Veranstaltung sich beteiligen und eben damit auch Kontakt zu unseren Aktivitäten bekommen.
Ganz kurz Hinweis noch von meiner Seite. Wenn ich eine Frage an einen Fragensteller richte, möchte ich von ihr bitte eine Antwort haben und werde dann aufrufen, wer dran ist. Um jetzt den Abend nicht weiter zu verlängern, geben wir die Fragen jetzt durch, aber das nächste Mal möchte ich bitte nicht vogelgedrängelt oder übergangen werden, wenn ich organisatorisch eingreifen möchte.
Sorry.
Stefan Fricke.
Ja. Zum Jugendlandtag kann ich sagen, der funktioniert manchmal sehr oft besser, lebhafter als eigentlich der wirkliche Landtag. Und ich habe das meist beworben in Schulen, in der Umgebung hier. Ich bin ja auch verantwortlich für Köln und da habe ich auch Kontakt zu ein paar Schulen. Und da habe ich das beworben. Leider muss ich sagen, war die Resonanz nicht immer so, wie ich sie gedacht habe. Wir haben jetzt viermal Jugendlandtag gehabt und zweimal hatte ich einen Kandidaten, der quasi meine Position einnimmt.
Stefan Borggräfe.
Ich bin kein MDL.
Stimmt, Entschuldigung. Grumpy.
Jo, zum Jugendlandtag. Der Jugendlandtag, es ist nie so, dass wir nicht vollständig besetzt gewesen wären. Es hieß nach dem Motto, ja, mit den jungen Piraten. Ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, dass genau in unserer Jugendparlamentsfraktion, Jugendlandtagsfraktion, Leute sind, die sogar von den anderen kommen. Also sogar Junge Union, Grüne, SPD. Zusammen mit halt auch einem wirklich ganz sehr, sehr guten jungen Piraten. Ich habe mehr oder weniger alle Jugendlandtage selber mit betreut. Und das hat zu ganz, ganz spannenden Situationen geführt. Richtig interessant, richtig spannend. Wenn dann aus den anderen Jugendparteien, also Fraktionen, dann entsprechend das letzte Jugendparlament, Jugendlandtag, was wir hatten, hatte dann Aktuelle Stunde von der SPD zum Thema BGE. Von den Grünen, glaube ich, war es, wenn ich mich jetzt recht entsinne, Wahlalter 16 war auch mit auf jeden Fall am Start. Die anderen haben mit ihrer Größe unsere eigene Fraktion überstimmt, aber komplett mit nur Piratenthemen. Von daher, und die ganzen Ideen und Änderungsanträge, soweit ich mich hier entsinnen kann, die aus unserer Jugendfraktion kamen, sind komplett mit eingeflossen in die letztlichen Beschlüsse, die der Jugendlandtag da verabschiedet hat. Also es ist, mit jedem Jahr wird es immer lustiger, immer spannender und die Resonanz auch von der Landtagsverwaltung ist, das klappt einfach schon mal richtig gut als Planspiel. Was konkret die Veranstaltung in Wuppertal betrifft, ich habe mit so etwas gerechnet, dass dann halt so Prangerfragen kommen. Ich hole mal gerade meinen Benzinkanister und die Streichhölzer. Wenn solche Sachen sind, die gehören nicht in solche Vorstellungsrunden meiner Meinung nach, sondern für Leute, die auch zwischendurch von City sind, die halt dann auch mit im Landtag tätig sind, kommt doch einfach mal kurz im Büro vorbei und dann gucken wir da mal, was wir da verbessern können. Ich selber habe zu mehreren Zeitpunkten auch persönlich noch einmal alle Schulen in Düsseldorf angeschrieben, was solche Veranstaltungen betrifft. Auch da haben wir den regen Austausch auch mit Moni. Wir müssen zusehen, dass wir zukünftig noch stärker direkt auf die Landesschulvertretung eingehen, dass wir jetzt obendrein, wo wir den verbesserten Draht zu den Gewerkschaften, zu gerade auch zur GEW haben, dass wir dort über die Lehrerverbände gehen, denn die Schulen selber, da verschwinden auch mal ganz gerne Sachen. Das heißt, es werden Sachen nicht unbedingt weitergeleitet. Das ist halt, Bestandteile sind es eines Lernprozesses, dem wir als Fraktion auch beständig unterworfen sind.
Toso.
Ja, das ist ganz witzig, weil wir hatten das Thema tatsächlich in der letzten Fraktionssitzung, wie wir das noch verstärken können. Grundsätzlich muss man allerdings sagen, haben wir auch ein bisschen Arbeitsaufteilung. Der Daniel Düngel und der Olaf Wegner bespielen das Thema Jugendausschuss halt im Landtag. Das heißt, wenn jetzt alle anderen 16 sich da jetzt auch noch einmischen, vernachlässigen wir erstmal 16 andere Themen mindestens und zweitens pushen wir denen die ganze Zeit in die Kandare. Das ist nicht so hilfreich. Was wir allerdings tun, ist tatsächlich viel junge Leute zu versuchen zu animieren, mitzumachen, nicht nur bei dieser Aktion, sondern auch bei anderen Aktionen. Wir haben das hier in Dortmund zum Beispiel an die Uni getragen. Wir haben das versucht, an die Schulen zu tragen. Aber wir haben hier zum Beispiel in Dortmund eine grüne Schuldezernentin, eine ehemalige Kollegin aus dem Landtag. Da gibt es durchaus nicht immer den Spaß, dass die komischen Piraten da vorkommen dürfen. Wir hatten hier aber auch schon gute Aktionen in den Schulen, zum Beispiel mit Filme gegen rechts und hinterher einer Podiumsdiskussion mit allen Parteien. Blut muss fließen, kann ich übrigens nur empfehlen, wie Nazis Rock benutzen, um Menschen zu ködern. Aber man wünscht sich mehr Erfolg, es liegt manchmal nur nicht am Aufwand, den man vorher betrieben hat, sondern manchmal klappt es trotzdem einfach nicht.
Ja, ich glaube, die erste Frage war, wie man für Jugendlandtag etc. Werbung macht. Neben meinen eigenen Kanälen, Facebook, Snapchat, Twitter und weiß der Geier was, gehen halt ganz klassische Pressemitteilungen lokal raus, vor allem in die zwei Wahlkreise, die ich neben dem Rheinkreis Neuss betreue, sprich Herford und den Hochsauerlandkreis. Dort werden sie in der Regel auch aufgenommen, aufgegriffen und es gibt einen kleinen Artikel in der Zeitung. Weiterhin haben sich in den letzten 4 Jahren auch sehr gute und direkte Kontakte in Berufsschulen, in Schulen aufgebaut durch Schülerbesuchergruppen. Man kennt einige Lehrer persönlich, ist teilweise per Du mit denen, weil sie aus der eigenen Stadt kommen. Dieses Netzwerk wird dann halt eben bei solchen Veranstaltungen, bei solchen Events bemüht. Und ja, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht, dann ist die Resonanz nicht so gut, aber das ist eigentlich auch so das Mindeste, was man machen kann, was ich dann auch mache. Und Toso sagte schon ganz richtig, es gibt eine Arbeitsteilung und das ist auch ganz gut so, dass es die gibt. Wir helfen, unterstützen uns gegenseitig, aber federführend sind nun mal die, die von der Fraktion dafür ausgewählt worden sind, diese Projekte halt federführend zu betreuen.
Aus aktuellem Anlass nochmal ein Überblick über die noch verbleibenden Redezeiten. Toso, eine reichliche halbe Minute. Wolf, 4,5 Minuten. Stefan Fricke, 6,5 Minuten. Stefan Borgräfe, 5,5 Minuten. Grumpy, 2,5 Minuten. Und Malchis, eine knappe halbe Minute.
Ich habe eine Nachfrage dazu, wenn Fragen an Einzelpersonen gestellt werden, tickt das ebenfalls von deren Urkunde?
Ja.
Yep.
Susanne hat eine Frage.
Ja, ich überlege noch, wie ich sie formuliere. Also wir haben ja in NRW nicht nur das dicke Ballungsgebiet tief im Westen, sondern auch jede Menge Land. Wir haben Bauernhöfe, die noch mit Brunnenversorgung arbeiten, weil kein Wasser dort liegt. Und ich höre immer wieder von den Höfen und den Familienbetrieben auf dem Land, ja, die Politik kümmert sich ja nur um die großen Städte und wir werden vergessen. Teilweise passieren auch Dinge, die einfach nicht gut sind fürs Land. Habt ihr irgendeine Idee, wie man diesem Vorurteil, wie man das aus der Welt schaffen könnte, was man dagegen machen könnte?
Stefan Fricke.
Ja, man muss mehr auf die Menschen zugehen auf dem Land. Es ist ja nun nicht so, dass wir im Landtag da nichts machen. Es kommt dann oft nicht an. Muss auf die Menschen zugehen, muss ihn speziell auf dem Land nochmal erklären, das und das. Und das haben wir gemacht, dann muss man, was sie denn für Wünsche haben, was konkret sie vermissen, wo der Landtag nichts tut. Und das kann man dann durchaus auch mal in einen Antrag pressen, denke ich mir.
Stefan Bockgräfer.
Ja, Susanne, ganz ehrlich, über diese Frage habe ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht. Natürlich, klar, man muss auf die Menschen zugehen. Problem ist natürlich, wenn man Präsenz zeigt, irgendwie als Piratenfraktion mit dem K-Office zum Beispiel oder mit Infoständen, dann geht man natürlich dahin, wo besonders viele Menschen sind. Ne? Deshalb wird man da selten auf dem Bauernhof mit dem K-Office stehen. Tja, vielleicht geht es ja über die schöne Internetpartei, ne? Dass man da vielleicht ein paar Angebote fürs Land speziell macht. Könnte man mal drüber nachdenken.
denken, weil das Internet kommt ja überall hin, hoffentlich, mit Piraten im Parlament noch viel mehr. Ja, das wäre vielleicht eine Idee, aber müsste ich mich tatsächlich mal intensiver mit beschäftigen, mit der Frage.
Die Benachteiligung ist kein Gerücht, sondern auch gewollt, solange es eine SPD-Regierung gibt, die ihre größten Wähleranteile in Großstädten sieht, sind die ländlichen Bereiche, die traditionell eher schwarz wählen, da an der Stelle abgehängt und das Adress-System. Davon abgesehen ist das mit dem Internet genau der richtige Punkt, weil überall da, wo die Telekom nicht hinkommen sollten oder alles unterstützen, was an Stadtwerken auf die Glasfaserkabel sitzt und den Ausbruch antreibt. Und darüber kann man die Leute tatsächlich mit einbeziehen oder ansprechen.
Grumpy.
Ja, die anderen Parteien sehen dies ja in der Regel dann höchstens als sogenannte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen. In diesem Fall, ich sehe es eher tatsächlich als reguläre Infrastrukturmaßnahmen, denn je besser eine Infrastruktur vor Ort ist, unabhängig ob Großstadt oder in dem Fall nämlich der benachteiligte ländliche Raum, das ist nämlich auch wirklich so, ich bin ja auch immer wieder in Ecken wie Märkischen Kreis, mal Siegen oder zwischendurch, wir müssen doch einfach nur, wir merken es ja selber, wenn wir mit dem Zug Richtung Bielefeld fahren, das Funkloch, das erste richtig dicke hinter Düsseldorf, hinter Dortmund, also hinter jeder Großstadt, zeigt ja halt schon genau diesen Aspekt. Obendrein hätten wir theoretisch gesehen ein anderes großes Pfund für den ländlichen Raum. Das ist halt genau die Debatte, wo wir wieder bei Bayer und Monsanto und der Agrarchemie sind. Das ist eigentlich ein grünes Thema. Wir haben aber einen Bonus und da geht es dann nämlich um die gute alte Kartoffelsorte Linder, die frei nicht patentierten Gewächse sozusagen, die man den Konzernen patentrechtlich entrissen hat. Ähnliches gilt dann für die Bereiche der Tierhaltung und Forderung und Förderung und obendrein der, jetzt bitte nicht falsch verstehen, der Vergasung von entsprechenden Weiterverwertungen für Verbrennungsgeschichten an Höfen. Das sind alle überall noch deutliche Verbesserungspotenziale, die wir auch als Piraten eigentlich ganz gut dort platzieren könnten. Es aber momentan, ich sag mal, das hängt auch viel von unserer eigenen Größe ab. Wir sind in Großstädten entstanden und umso schwerer fällt es tatsächlich halt dann auch entsprechend im ländlichen Raum die Leute zu erreichen. Wie gesagt.
Toso.
Ja, im ländlichen Raum bräuchte man erstmal Multiplikatoren, weil er halt ein bisschen größer ist. Wir werden unsere Stimmen allerdings da nicht holen, wenn wir jetzt ein sehr begrenztes Ressourcen haben, werden wir uns darauf konzentrieren müssen, wo wir die meisten Stimmen holen und holen können. Und das ist halt der Ballungsraum.
Maltes.
Dadurch, dass ich auch den Hochsauerlandkreis betreue, kriege ich das natürlich mit, dass es da einfach Probleme gibt, von denen ich vorher nicht ahnte, dass es sie überhaupt gibt, wenn irgendwelche Bisonherden irgendwelche Wälder anknabbern, dann wird man auch mit sowas konfrontiert. Aber da muss man halt auch sagen, die Abgeordneten der anderen Volksparteien, die dort vor Ort sind die dort zu Hause, sind die in Heimat, das ist, die haben natürlich ganz klar einen strategischen Vorteil und so, so einfach kommen wir da halt einfach flächenmäßig nicht rein und müssen uns halt darauf konzentrieren, wo wir eben vertreten sind, das sind die Ballungsräume. Aber klar, man muss halt immer einen Blick haben, auch nicht nur auf die Probleme dort, sondern vor allem auf die Basispiraten dort da sind, die dort wirken, die da teilweise richtig großartige Arbeit machen. Die muss man zumindest aus den Ballungsräumen heraus unterstützen, damit sie dort auch weiter wirken und zeigen können, dass es die Piraten gibt und zwar auch dort im ländlichen Raum.
Und damit hast du in der Redezeit aufgebraucht. Die Frage-Runde der Kandidierenden reduziert sich auf 5. Gibt es weitere Fragen durch die Zuhörerschaft? Noch eine kurze Frage an Roni, bitte. Die Fragen im Pad sind mehrheitlich gekennzeichnet mit den Worten übertragen ins Portal. Damit ist das Kandidatenportal gemeint?
Ja, das hat der Frank Rentner eingetragen, aber nicht jeder hat Zugriff auf das Portal, weil ihm eine NRW-Mailadresse fehlt. Also können diese Fragen auch gerne hier gestellt werden.
Okay. Eine Frage an alle Kandidaten natürlich. Es stand an, ja, anfangs die Frage im Raum. Verändert die Piratenpartei das System oder das System die Piratenpartei? Wie verortest du die Piratenpartei Deutschland momentan daran gehen und was hältst du davon? Sorry. Ich muss aufrufen, ne? Ja, Entschuldigung, Stefan Fricke.
Ja, die Piratenpartei verändert schon das System ein bisschen. Das kann man durchaus, wenn auch nur im Kleinen. Das kann man durchaus sehen auf kommunaler Ebene. Ich glaube, ohne uns in Wahlkämpfen würde es nicht so viele gestreamte Stadtratssitzungen geben. Man kann auch sehen, wie unsere beiden Ratsmitglieder, die Lisa Gerlach und der Thomas Hegenbaum, die sind auch ziemlich erfolgreich, die bringen auch viel durch. Da kommt dann durchaus, gerade auf kommunaler Ebene. Auf Landesebene ist es ein bisschen schwierig. Da wird von den anderen gemauert, was das Zeug hält. Aber ich glaube, ein bisschen geht es auch umgekehrt. Das System verändert die Piratenpartei. Ich glaube, das kommt, und das sehe ich eigentlich ein bisschen im Landtag. Gerade auch in der Anfangszeit, hat man doch ein wenig unsere Unerfahrenheit auch genutzt und wir haben uns da viel zu systemkonform verhalten, viel zu lange, viel zu systemkonform.
Gut, Stefan Bockgriffe.
Ja, also ich würde sagen, das System in Anführungszeichen hat auf jeden Fall die Piratenpartei oder auch die Mandatsträger insofern verändert, dass wir seitdem viele von uns Mandate haben, unheimlich viel dazugelernt haben und dass wir das System von innen kennengelernt haben und uns darin besser bewegen können. Ich glaube, wir sind da sehr viel professioneller geworden und wenn wir jetzt wieder in den Landtag kommen, können wir direkt deutlich effektiver noch arbeiten. Ja, wir wissen inzwischen halt, wie es funktioniert. So, trotzdem sehe ich uns immer noch als unangepasst und wirklich als Leute und Idealisten, die tatsächlich was verändern wollen. Im Gegensatz zu vielen anderen Parteien. Ne? Vorhin ist mal dieses Wort Heuchler von Maltes gefallen. Und das stelle ich auch immer wieder fest, dass Parteien Dinge in ihrem Programm fordern und sich dann aber gar nicht dafür einsetzen. Ja, das finde ich so unehrlich. Und bei uns als Piraten, deshalb fühle ich mich in der Partei halt auch so wohl, merke ich halt, da sind wirklich noch viele Menschen drin und ich zähle mich dazu, die was ändern wollen.
Wolf.
Ja, ich habe ja schon im Eingangsstatement darauf hingewiesen, dass viele andere Parteien Themen von uns übernommen haben. Man möchte also fast die Meinung gewinnen, dass sich da was verändert im System. Das stimmt aber nicht. Solange wir da nicht mit Nachdruck drauf bestehen, dass bestimmte Sachen auch gemacht werden, nützt es natürlich überhaupt nichts, wenn SPD, Grüne und andere irgendwie Etiketten auf ihre Ansätze kleben und behaupten, das wäre jetzt ihr Ding. Das ist nämlich nicht der Fall. Wir selbst verändern uns in dem System zwangsläufig dadurch, dass wir in die Stadt, Kreis und Landesparlamente kommen und da dann entsprechend die Abläufe nicht ändern können, sondern uns dem anpassen. Wir versuchen es manchmal, das ist nicht ganz so erfolgreich. Und von daher ist in beiden Richtungen Veränderungen angesagt. Die des Systems sind doch eher vage.
Der Abschluss haben wir mir ein bisschen abgehakt an. Bist du fertig oder habe ich das nur gerade nicht
richtig? Oh, sorry, ich bin fertig. Ja.
Alles klar, gut. Grumpy.
Ja, es ist eine Wechselwirkung. Beides verändert sich. Gleichwohl, wie auch gerade schon gesagt, wenn die anderen sich etwas auf die Fahne schreiben, ich nehme jetzt das Beispiel Netzpolitik, dann nehme ich das als Bedrohung und sage, ich verorte uns immer noch genau da. Unsere Aufgabe als Opposition ist es dann, den anderen genau immer wieder drauf zu hauen, dass wir das besser können.
Und Toso?
Ja, meine letzte Beantwortung, deshalb nur der Hinweis, einen Augenblick. Ich habe alle Fragen im Kandidatenportal schriftlich beantwortet, kann lesen, klaut mir nicht die Zeit. Danke!
Du hast doch was übrig. Susanne?
Ja, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar an die MDLs. Ich habe eine Frage, die sowohl an die MDLs als auch an die anderen ist, und zwar unterschiedlich. Und zwar an die MDLs. Angenommen, ihr kommt nicht mehr mit rein in den Landtag. Würdet ihr, aber wir kommen rein, würdet ihr euch bereit erklären, vielleicht einen anderen einzuarbeiten in eurer Arbeit? Arbeit, dass er sie weiterführen kann. Und an die Nicht-MDLs, würdet ihr im Landtag euch einarbeiten lassen von MDLs, die nicht mehr reingekommen sind, damit arbeiten? Wir haben ja teilweise gute Arbeiten, die auch durchaus weiter, also die weiterverfolgt werden sollten. Würdet ihr euch darauf einlassen?
Stefan Fricke.
Ja, also ich habe natürlich gewisse Planungen für den Fall, wie es weitergeht. Da in dem Fall, dass wir es nicht mehr schaffen oder dass ich es nicht mehr schaffe, ist ja nun nicht so, dass das jetzt völlig aus heiterem Himmel kommt. Und die sehen eigentlich nicht vor, dass ich da noch wochenlang vollzeitig weitermachen kann. Hinzu kommt, dass ich eine Woche dauernden Termin habe, vom 20. bis zum 27.05., das ist das Welttreffen der Kontergan-Geschädigten im Ausland, den ich auf jeden Fall wahrnehme, egal ob ich nur gewählt werde oder ob ich nicht gewählt werde. Aber ich stehe selbstverständlich für Fragen und Tipps zur Verfügung, werde mich hin und wieder auch mal blicken lassen. Ihr könnt mich auch anmailen und hin und wieder ist auch mal ein Chat drin, ein Mumble oder was auch immer. Also in dem Punkt bin ich gerne hilfsbereit. Aber ich werde jetzt nicht nach dem Ende meiner bezahlten Zeit da also wirklich stundenlange Büroarbeit mehr machen.
Stefan Bockgräfe.
Ja, Susanne, ich glaube, das ist eine saugute Idee und wenn mich da jemand unter seine Fittiche nehmen würde, würde ich nicht Nein sagen.
Und Wolf?
Also ich bin beruflich als Berater tätig und darf mir auch selbst zugutehalten, nicht beratungsresistent zu sein. Bereiche, die man nicht kennt, sich von anderen Ratschläge zu holen oder einarbeiten zu lassen, immer vernünftig. Und ich denke, wenn wir da an einen Wechsel in der Fraktion personeller Art denken, dann muss man natürlich auch hingehen und den Leuten die Zeit, die sie dort investieren, auch entlohnen und nicht erwarten, dass das ehrenamtlich alles nebenher passiert, weil das tut man bei Referenten ja genauso wenig. Also von daher, ja, das sollte man auf jeden Fall machen. Ich hoffe andererseits aber auch, dass wir, wenn wir in Fraktionsstärke einziehen sollten, dass dann auch genügend Leute dabei sind, die schon in der ersten Fraktion im Land vertreten waren.
Grumpy.
Ich halte das für eine Selbstverständlichkeit.
Toso.
Selbstverständlichkeit und nochmal zu den Kosten hin. Wir bekommen alle ein Übergangsgeld nach Ausscheiden aus dem Landtag. Wenn man dann mit seinem alten Arbeitgeber ein bisschen spricht, wird man ja Zeit erübrigen können. Übrigens komme ich da nicht mehr rein, kündige ich jetzt schon mal an, werde ich mich betteln mit dem Ralf Hurnick um den Genseck-Posten im Landtag, im Landesverband NRW. Ja!
Damit ist deine Redezeit aufgebraucht, Thorsten.
Yes.
Susanne hat noch eine weitere Frage oder bist du jetzt noch in der letzten im Mikro?
Mach mal den Alios erst. Ich habe vergessen, was ich fragen wollte.
Dann Alios.
Ja, meine Frage wäre noch, was habt ihr für Ideen, um die anderen Piraten im Landesverband, vielleicht auch über den Landesverband hinaus in ganz Deutschland oder auch vielleicht darüber hinaus in Europa, dazu zu motivieren, nach NRW zu kommen und in NRW Wahlkampf für die Piratenliste zu machen.
Jetzt habe ich hier eine kleine Überraschung für euch. Beginnt Stefan Borggräfe.
Ja, im Moment sind wir in so einer bisschen schwierigen Lage. Ja, ich denke, wir brauchen ein gutes Kampagnenkonzept, was die Leute begeistert, dass sie auch wieder an uns glauben. Na, wenn die anderen Piraten der Meinung sind, hey, das könnte ja doch noch was werden, dann wird das auch die anderen Piraten motivieren. Ich werde persönlich Piraten ansprechen, die ich kenne. Ja, dann, das sind keine Piraten von weiter weg, aber von hier in meiner Stadt, mein Wahlkampfteam von der Bürgermeisterwahl, da haben mir schon mehrere gesagt, sie haben Bock auch auf Landtagswahlkampf hier im NRW. Da wurden auch einige schon angesprochen vom Landesverband. Ja, ich denke, wir müssen einfach ein gutes Konzept haben, dass die anderen Piraten wieder daran glauben, das könnte was werden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dann kommen die auch.
Stefan Fricke. Ja, ich kann mich dem im Großen und Ganzen anschließen. Wir brauchen wirklich auch ein Kampagnenkonzept, dass erstmal wieder unsere eigenen Mitglieder, die unseres eigenen Landesverbands begeistern. Und dann kann man versuchen, diese Begeisterung auch in andere Landesverbände mit rein und auch ins Ausland. Wir haben natürlich insbesondere Niederlande und Belgien, die grenzen ja direkt bei uns an, da gibt es auch Piraten und die können durchaus mal den Sprung, über die Grenze machen. Nur man braucht eben wirklich was die Leute wieder begeistert, was sie mitreißt.
Wolf.
Korrekt. Gute Kampagne machen und jedem, der helfen kommt, eine Tüte Vogelfutter versprechen und ansonsten genau dasselbe erwarten von anderen, was man selbst leistet, nämlich hinfahren, machen und immer willkommen sein.
Und Grumpy.
Ja, definitiv. Wir müssen im Vorfeld genau mit einer so guten Kampagne vor allen Dingen auch in die anderen Landesverbände gehen, wie es Stefan auch schon gesagt hat. Wie gesagt, wir haben Saarland vor der Brust. Ah, meine Zeit ist um. Wir haben Saarland vor der Brust und Schleswig-Holstein. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Und Niedersachsen, wie gesagt, als ich dann jetzt da war, habe ich halt auch schon Leute gefragt und ja, auch dort ist man bereits bereit, aber wir müssen halt auch dann bei denen gemeinsam als Landesverband anklopfen und höflich mal ein bisschen hausieren gehen und ein bisschen Demo zeigen und wir sind halt nicht so die Klugscheißer, sondern wir möchten auch Infos aus den anderen Landesverbänden gerne mit einfließen lassen.
Du hast es richtig erkannt, der Zeitkunde ist abgelaufen. Susanne.
Ja, es ist gar nicht so leicht, heute Fragen zu finden. Ich frage mal die Nicht-MDLs. Wenn ihr in den Landtag kommt und dann kommen ja automatisch MDLs vielleicht nicht rein, aber an den MDLs hängen auch Mitarbeiter. Würdet ihr diesen Mitarbeitern eine Chance geben, sich bei euch zu bewerben?
Stefan Borggräfe.
Ja, selbstverständlich. Die haben schon Erfahrung, die haben vor allem auch schon Erfahrung mit der Piratenpartei. Ich sehe nichts, was dagegen sprechen würde.
Und Wolf?
Ja, ich schätze, da sollte Ausschreibungen gehen und da können sich dann logischerweise jeder darauf bewerben. Diese Bewerber hätten ja dann auch noch den Wettbewerb in der Materie sich auskennen. Und klar, warum sollte man die davon ausschließen?
Gut, weitere Fragen auf unserem Mikrofon. Gut, zum Überblick. Redezeiten. Wolf hat noch knapp 2 Minuten. Stefan Fricke hat noch knapp 2,5 Minuten. Und Stefan Borg rät für noch reichlich 2 Minuten. Eine Frage aus dem Fragenpad. Wie stark ist deine Mitarbeit am digitalen Kompass? Und wenn du noch nicht am... Wo ist Tochter des Kadalios und Samikro auf, dann geht die Frage natürlich vor.
Ja, ich hätte noch eine Frage, weil mich das klang auch heute Abend schon ein paar Mal an. Ich fand die Debatten auf dem Landesparteitag wie auch auf dem Bundesparteitag sehr, sehr interessant. Frage an alle. Was haltet ihr von der Idee eines Wahlrechts ab 0 Jahren Alter, eben unter der Voraussetzung, dass sich die Kinder und Jugendlichen halt dann eben entsprechend ins Wählerverzeichnis vorher eintragen lassen?
Stefan Fricke.
Ja. Halte ich für eine denkbare Idee, weil ist ja so, eine starre Altersgrenze bringt nichts. In bestimmten Alter, manch einer befasst sich mit Politik, manch einer nicht. Das müssen die Betreffenden dann auch selbst machen. Also die dürfen da nicht von über-ehrgeizigen Eltern dann hingeschleift werden. Und denke ich, was ich ablehne, ist das sogenannte Elternwahlrecht, wo also quasi die Eltern die Stimme im Namen ihres Kindes abgeben, weil das wird dann Beschäftigungstherapie für Familiengerichte, wenn sich jetzt Vater und Mutter nicht einigen können, was das Kind nur eigentlich wählen soll oder ähnliches. Und es gibt Interessenkonflikte, also manchmal sind die Eltern für die Straße, um schneller zur Arbeit zu kommen, aber im Interesse des erhaltenen Spielplatzes sollten sie dann dagegen sein. Also da kann es schon Interessenkonflikte geben. Das nehme ich ab. Aber Kinder selbst und da kein Mindestalter festlegen, sondern aber eine Eingangsbarriere, die man überwinden kann, wenn das Kind vielleicht soweit ist, selbstständig eine Entscheidung zu treffen, das würde ich befürworten.
Stefan Bockgräfe.
Ich befürworte das ebenfalls. Ich meine, das hatten wir jetzt im Wahlprogramm in Berlin mit
drinstehen, was der Alios gerade ausgeführt hat. In NRW waren wir bisher nicht ganz so mutig, aber ich fände das tatsächlich gut. Einerseits, weil das den Familien ein bisschen mehr Einfluss sichert, was ich befürworte, und andererseits auch im Sinne der politischen Bildung, weil die Kinder dann tatsächlich noch viel eher in unsere Demokratie einwachsen, hoffentlich dann eher Interesse entwickeln. Es wird, glaube ich, dazu führen, dass Wahlen und unser politisches System in den Schulen früher und intensiver in den Schulen Gegenstand sein wird. Insofern, ich sehe das positiv. Ich glaube, wir als Piraten können das auch gut vertreten. Ich bin dafür.
Wolf. Gut, dann vertrete ich hier mal die Gegenposition. Ich weiß nicht, wie eure Kinder so mit anderthalb Jahren waren. Meine waren da noch nicht so weit. Und für ein Wahlrecht ab 0 Jahren halte ich für absoluten Unfug, der auch draußen im Land niemand nachvollziehen kann. Wir haben eine Schlussfassung, die man durchaus vertreten kann, eines herabgesetzten Wahlalters. Ein Wahlalter ab 0 Jahre ist Blödsinn. Entschuldigung.
Susanne. Ja, Susanne hat die Frage, wir fordern ja jetzt schon, dass die staatliche Registrierung, die Meldebehörden, die Religionszugehörigkeit nicht mehr registrieren soll. Was haltet ihr denn auch davon, dass Schulen das nicht mehr dürfen und damit dann auch der Religionsunterricht im Grunde entfällt?
Wolf.
Das ist schwierig, weil Religionsunterricht sollte grundsätzlich eigentlich durch Ethikunterricht abgelöst werden. Und das wirft aber auf Basis des bestehenden Staatsvertrages so nicht möglich sein. Also von daher, ich halte es für sinnvoll, die Einflüsse von Religionen in Schulen zurückzudrängen und auch konfessionelle Schulen für, ja, diskutabel. Die Umsetzbarkeit halte ich für ausgeschlossen.
Stefan Bockgräfe.
Ja, ich halte unabhängig von der Registrierungssache es für erstrebenswert, Religionsunterricht an den Schulen abzuschaffen. Das sollte durch ein, wie auch immer, Ethikunterricht, Werteunterricht ersetzt werden, wo es durchaus auch um Religion gehen kann, ne? Weil Religion hat großen Einfluss auf unsere Kultur haben und hatten. Das sollten verschiedene Religionen betrachtet werden, Religionsgeschichte betrachtet werden, aber was den Kindern nicht beigebracht werden sollte und was heutzutage noch der Fall ist, ist, dass sie irgendeinen imaginären Freund haben. Diese Glaubensgeschichten, das sollte auch, was die Bildung angeht und die Schullaufbahn angeht, Privatsache sein.
und Stefan Fricke.
Ja, ich denke da ein bisschen anders als der parteieigene Mainstream. Ich fände es eigentlich als Idealvorstellung auch schön, wenn statt einem konventionsgebundenen Religionsunterricht einen Ethikunterricht gebe. In der Praxis führt das aber dazu, dass die Eltern aus religiösen Familien sich dann nach Alternativen außerhalb der Schulen umsehen. Und dann passiert es, dass zum Beispiel türkische Eltern ihre Kinder in Koranschulen schicken. Das führt dann dazu, die Kinder, die müssen dann irgendwo morgens um 6 vor der eigenen Schule antreten und dann lernen sie im Prinzip nur den Koran zu rezitieren, also wie spricht man die Worte aus, aber nicht, was bedeuten sie. Und dann kommen sie total übermüdet in der Schule an. Also ich rede von Kindern im Grundschulalter. Also solche Sachen, hat man einen Islamunterricht in der Schule, würde man hier den Koranschulen also das Wasser abgraben. Das sind Dinge, die muss man wohl, ähnliches kann auch passieren bei Zeugen Jehovas oder anderen religiösen Randgruppen, nenne ich sie mal. Also das muss man wohl, aber das Idealbild wäre für mich auch, wenn es also ein Ethikunterricht gäbe und wenn sich das Kind, wenn es eben ein entsprechendes Alter dann erreicht, selbst entscheiden kann, ob es nur an ein, mehrere oder keine Götter glaubt.
Damit ist dein Redezeitkontingent aufgebraucht, Stefan. Jetzt bleibt noch übrig Wolf und Stefan Bockbrefe. Und am Sami Groß Alias, bitteschön.
Ja, ich hätte noch eine Frage. Was sind aus eurer Sicht bei den Verbliebenen, die noch Redezeit haben, die ersten Fragestellungen, die sich eine neu konstituierte Fraktion im Landtag stellen sollte? Und ich meine damit jetzt nicht so sehr die administrativen Sachen, irgendwie braucht man einen Cola-Automat oder nicht, oder die Einstellung von Mitarbeitern, sondern eher so ein bisschen in die politische Richtung. Was sind da so die ersten Fragestellungen, die sich eine Fraktion stellen sollte?
Wolf.
Welche Themen wollen wir wie voranbringen, wie verhandeln wir das im Landtag und auch in eine Fraktionsklausur und sprechen. Jetzt schwierig zu sagen.
Und Stefan Bockhilfe?
Ja, ich denke, dass sich erstmal so ein Team bilden sollte. Fraktionsklausur ist eine gute Idee vom Wolf. Man muss halt schauen, wer kann am besten welche Ausschüsse übernehmen, auch abhängig von der Fraktionsgröße, ob es sinnvoll ist, jetzt wirklich alle Ausschüsse versuchen zu bespielen oder ob man sich vielleicht auf die Ausschüsse beschränken sollte, die man eher mit den Piraten verbindet. Das sind so strategische
Fragen, die man am Anfang entscheiden sollte. Ja, das denke ich wäre erstmal das Wichtigste, dass man sich als Team zusammenfindet und sich eine Strategie überlegt, wie man die nächsten Jahre schon mal grob füllen will und wo man mit dem Team, was da reingewählt wurde, die Schwerpunkte setzen kann.
Damit hast du den Rätselkontingent aufgebraucht, Stefan. Übrig ist noch Wolf mit 39 Sekunden.
Cool.
Ich runde auch tendenziell auf, wenn die Frage oder die Beantwortung das erfordert. Susanne.
Ja, dann stelle ich meine Frage ein bisschen anders. Wenn du die Wahl hättest, Bahncard 100 oder Dienstwagen, was würdest du nehmen? Und würdest du so viel wie möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren?
Bitteschön. Ich würde die Bahncard 100 nehmen, weil Dienstwagen höre ich schon. Und B, ich fahre das per Bahn, was sich von der Strecke anbietet. Und das per Auto, wo die Bahn und Busverbindungen es nicht hergehen.
Und es bleibt Zeit für eine weitere Frage. Möchte jemand? Wenn nicht, stelle ich eine Frage aus dem Netz. Welche drei Themen sind deiner Meinung nach nicht wahlkampftauglich und warum nicht?
Oh, das habe ich heute beantwortet. Kinderpornografie, das Killerspiele und keine Ahnung. Es gibt Themen, die sollte man nicht öffentlich diskutieren, weil es nur zu Plattheiten verleitet.
Immer noch Zeit für eine weitere Frage?
Ja, bitte.
Ich gucke gerade im Moment. Wie wirst du als MDL mit anderen MDLs zusammenarbeiten, die du nicht magst und von denen du menschlich oder fachlich nicht viel hältst?
Auf der üblichen professionellen, sachlichen Ebene, weil mit Höflichkeit und solchen Sachen kommt man im Umgang miteinander durchaus weiter, selbst wenn man Leute nicht mag.
Da hat man das ja in der Regelzeit auch aufgebraucht. Liebe Kandidierenden, vielen Dank, dass ihr euch gestellt habt, liebe Zuhörende. Danke für eure Fragen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer wird die Aufzeichnung hiervon in Kürze auf der Wiki-Seite auftauchen, wie die anderen bisher auch schon. Da wird sich Roni drum kümmern. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Einen schönen Abend.
Gerne und viel Spaß auf der AV.
Vielen Dank, Caro. Kommst du uns besuchen?
Am Wochenende glaube ich nicht.
Ach, Manno, dann musst du zwangsweise Plakate in Berlin abhängen. So, jetzt du. Tut mir leid.
Ihr könnt die Aufnahme stoppen.
Stimmt.
Ja, aber doch erst, wenn die Chefin das sagt.
Ihr könnt die Aufnahme stoppen.
Nochmal bitte.
Ihr könnt die Aufnahme jetzt stoppen.